Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 27. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Krauchwill.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, du hast ein neues Mikro. Man kann dich fast nicht wiedererkennen. Wahnsinn, wie das funktioniert. Und Jan, von wo begrüßt du uns heute?
Ja, ich muss ein bisschen auf Reisen sein. Ich wurde schon am Flughafen gescannt, als wäre ich ein Schwerverbrecher mit diesem Mikrofon. Ich bin etwas kurioserweise in dem beschaulichen Bernkastel-Kues gelandet. Wer das weiß, ist offensichtlich Liebhaber von Wein. Es ist ein sehr, sehr schönes Örtchen im Moseltal. Und eigentlich habe ich einen beruflichen Termin, der mit den Vorzügen dieser Ecke nicht so viel zu tun hat. Aber ich bin angekommen, ich hatte es relativ eilig und hier ist gerade ein Weinfest. Und ich hatte schon zwei Grauburgunder und habe nicht viel gegessen. Also sollte ich leicht lallen, liegt an meiner Zuneigung zu dieser schönen Region Deutschlands. Aber es ist sehr schön hier, wirklich wunderschön hier. Also das ist wirklich sehr, sehr überrascht, wie schön deutsche Ecken sein können. Und wenn zwei Gläschen Weißwein kommen, werden sie noch schöner. Oder drei.
Ja, Mosel war ich tatsächlich auch mal. Das ist jahrzehntelang her. Ich war da, glaube ich, mal mit meinen Eltern sogar noch im Urlaub. Aber ich kann mich auch daran erinnern. Das war eine coole Ecke auf jeden Fall. Schöne Gegend. Ist das gleichzusetzen mit deiner Marathonvorbereitung, Jan?
Meine Marathonvorbereitung. Naja, ist in zwei Wochen ist es soweit. Zweieinhalb Wochen ist es soweit.
Wie aufgeregt bist du? Auf einer Skala von 9 bis 10.
Ich bin eigentlich entspannt, weil ich nichts zu verlieren habe, außer mein Leben. Wow. Ich habe unnötiges Training mit neuen Laufschuhen ersetzt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren. Und ich bin mittlerweile daran zu überlegen, wie man bescheißen kann. Also nicht bescheißen, dass ich jetzt irgendwo eine Abkürzung nehmen würde, aber mit welchen Hacks kriegt man es hin, den Lauf zu überleben. Also ich habe jetzt nicht mehr vor, irgendwelche Zeiten zu erreichen, sondern wenn du so zwei Minuten läufst, kannst du dann 2 Minuten gehen, 2 Minuten laufen. Wie schafft man es, dass man es übersteht? Also ich hab die Vorbereitung total vernachlässigt. Ich habe nicht richtig trainiert. Ich mache genau das, was man nicht machen sollte. Ich hoffe, dass ich es überstehe. Aber irgendwie freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass Adrenalin reinkickt und mich die Massen ins Ziel tragen. 42 Kilometer entfernt ins Ziel.
Ich finde das immer eine noble Herangehensweise. Mein Kontraargument wäre immer so, ich weiß nicht, wie viele Stunden lang dich das Adrenalin trägt. Ich könnte mir vorstellen, so ab Stunde 3 wird es weniger mit dem Adrenalin. Aber ich bin mir nicht sicher, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Bis dahin versuche ich mich so ein bisschen abzulenken hier mit den ganzen neuen coolen News, die wir hier verpackt haben für die heutige Folge. Ich würde aber einen kleinen kurzen Rückblick machen, weil Tilman, du hast tatsächlich eine sehr, sehr schöne Special-Folge geliefert vor ein paar Wochen mit der Trainer-Koryphäe Jansson. Und ich hatte mir dazu zwei Notizen gemacht, die ich persönlich so als Zuhörer, weil ich war eigentlich dabei, ich war ja passiv, die ich mir als Zuhörer notiert habe. Ich habe jetzt zwei Sachen, fand ich spannend. Die erste war, er hat ja, als du gefragt hattest, was waren so teamtaktische Phasen aus der Vergangenheit oder wie entwickelt sich eigentlich so diese Strategie und Teamtaktik im Laufe der Zeit? Also im Fußball kennen wir so Catenaccio und dann wird es irgendwie offensiv und Total Football und so. Und gibt es sowas Ähnliches auch im Floorball? Und er hatte da beschrieben, dass Villa zum Beispiel mit Manndeckung noch schon vor einigen Jahren angefangen hat zu dominieren, dass es dann so ein bisschen rübergeschwappt ist auf Storetta, Finnland, Schweden. Dass diese offensive Manndeckung eigentlich ein defensives Verteidigungssystem ist. Und ich habe mich so darüber gefreut, weil das war, ich will mich jetzt nicht mit Jansson vergleichen, überhaupt nicht, aber das war das, womit ich versucht habe, 2017, 18 den heftigen Spielerschwund in Berlin zu kitten und wo man mich, insbesondere finnische Spieler, haben mich schief angeguckt und gesagt, also Manndeckung, das kennen wir nicht, das spielen wir nicht. So, dann haben sie es gespielt und irgendwie hat es funktioniert und wir waren defensiv dadurch sehr stabil. Und ich habe damals mir gedacht, na okay, gut, so habe ich es eigentlich nicht gedacht, aber schön, dass es funktioniert und dass es uns defensiv stabilisiert. Und er hat es ja nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Also das war das war eine Sache, die ich mitgenommen habe. Glaube ich, auch für andere Trainer, glaube ich, spannend, dass also offensive Manndeckung eigentlich eine defensive Taktik sein kann. Und die zweite Sache, die ich spannend fand, war auch, dass er diese Perspektive hat, dass eigentlich strukturell in Schweden wirklich sehr wenig passiert und dass man eigentlich sehr wenig mit Floorball arbeitet, dass der Sport aber diese Größe und diese Dynamik, die es irgendwie dann trotzdem, oder diese Dynamik hat es ja nicht wirklich, aber das Gewicht, das es in Schweden hat, dass das auf diesen ganzen Ressourcen ruht, die man halt in den letzten Jahrzehnten dann irgendwie bekommen hat, dass du es halt in jeder Schule hast, dass halt jeder Verein, der mehrsprachig ist, halt eine Floorball-Abteilung hat, dass es halt alles da ist und diese Masse, die rollt so ein bisschen von selbst. Das waren so zwei Sachen, die fand ich schon ganz gut. Und tatsächlich, ich ziehe den Hut, das war ein sehr schönes Interview. Wer es noch nicht gehört hat, bitte nachhören.
Vielen Dank, Jan. Ja, finde ich tatsächlich cool, dass du es nochmal ansprichst, weil diese Geschichte, was er gesagt hat, so von wegen in Schweden, das ist halt alles krass, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht, das höre ich so ein bisschen häufiger in letzter Zeit. Mhm. Also auch zum Beispiel über Jakob und seinen Vater Sven, die ja bei Pixbo unterwegs sind. Also, und auch wenn man mal anders spricht mit so Leuten, die irgendwie ein Auslandsjahr in Schweden gemacht haben oder sowas, das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Also es sagen zum einen immer alle, die Strukturen sind halt krass und die Spieler sind krass und die Bedingungen sind krass. Weißt du, du kannst halt einfach, also alleine, dass du in Pixbo, alleine, dass du in die Halle gehst, wann du möchtest, und da steht schon ein aufgebautes Floorballfeld und du kannst da einfach zocken. Das hast du in Deutschland ja einfach schon mal nicht. Weißt du, allein das sind halt so Welten, die da sich auftun. Und wie das eben, weil der Sport halt so einen hohen Stellenwert hat, wie das strukturell alles funktioniert und sowas, das ist schon krass. Und gleichzeitig höre ich immer wieder, ja, die kochen eigentlich auch nur mit Wasser. Also die haben halt einfach brutal gute Spieler und Spielerinnen, dadurch, dass sie einfach so eine breite Masse haben. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, als hätten die das Rad neu erfunden oder sowas, weißt du? Die arbeiten da teilweise sogar mit vergleichbaren Taktiken, teilweise mit vergleichbaren Trainings. Sie haben halt einfach nur viel, viel bessere Bedingungen und sind viel, viel mehr Leute. Also es ist witzig, wie das teilweise so extrem anders ist, aber dann gleichzeitig auch gar nicht so anders, wenn man es mal anders betrachtet. Also es ist irgendwie spannend, ja, fand ich auch. Gut, aber so viel zu deinen Marathonvorbereitungen und meinen Podcast-Interviews. Wir haben wieder eine sehr, sehr bunte Folge für euch, mit allerdings einem großen Hauptthema. Wir haben wieder ein paar News, geht viel um internationalen Floorball, geht um die World Games, geht um den Champions Cup, geht um den Europa Cup, geht um Länderspiele, die in nächster Zeit im Naumburg stattfinden werden. Da vielleicht schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, dass ihr euch das Wochenende frei blockt. Vor allem reden wir aber über die deutschen Bundesligen. Wir haben euch die letzten 2-3 Monate, glaube ich, vertröstet und gesagt, wir reden noch nicht über Spieler, solange hier nicht alles durch ist. Es ist immer noch nicht alles durch. Es wird immer noch vermutlich weitere Transfers, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen geben. Aber wir wollten euch zumindest mal vorstellen, was bisher passiert ist, und geben euch so eine kleine Vorschau, wie sich aus unserer Sicht die Bundesliga nächste Saison gestalten könnte. Also, viel Spaß mit der Folge. Und wir fangen an mit einem kleinen Ergebnisbericht zu den World Games. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen. Die wurden Anfang Mitte August in Chengdu in China ausgespielt. Und ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist oder nicht, aber es hat nicht der amtierende Weltmeister gewonnen, sondern der vorherige Weltmeister in Schweden, die, glaube ich, bisher tatsächlich bei den World Games, ich weiß nicht, ob sie ungeschlagen sind, aber meines Wissens nach alle Goldmedaillen geholt haben, die zu vergeben waren bei den Herren. Die dritte in Folge. Und genau, haben im Finale sich gegen den amtierenden Weltmeister Finnland durchgesetzt. Im kleinen Finale, also im Spiel um Bronze, hat Tschechien gewonnen gegen die Schweiz. Die Schweiz damit zumindest wieder unter die Top 4 gelangt, muss man sagen. Haben auch Lettland geschlagen, aber wieder ohne Medaille nach Hause. Bei den Damen gab es aus meiner Sicht aber tatsächlich eine richtig dicke Überraschung. Da hat nämlich tatsächlich Finnland Gold geholt. Und das dürfte das erste Mal gewesen sein, dass die Kaupi-Generation tatsächlich irgendeinen großen Titel einfahren konnte gegen diese bei den Damen wirklich immer noch krass überlegenen Schwedinnen. Also die haben auch immer wieder knappe Spiele, aber bei den Damen ist es eben immer noch deutlich häufiger so, dass, wenn es dann hart auf hart kommt, setzen sich am Ende die Schwedinnen durch. Diesmal eben nicht. Finnland hat Gold geholt, Schweden Silber. Und auch das kleine Finale war im Prinzip umgedreht im Vergleich zu den Herren. Da hat die Schweiz Bronze geholt und die Tschechen sind leer ausgegangen.
Ja, und gerade bei bei den Damen, die Kaupi-Zwillinge, die haben ja dann auch das entscheidende Tor gemacht vor Schluss. Das finde ich immer wirklich spektakulär, wie sie diese ganze Generation prägen. Übrigens, was interessant war bei dem Turnier, dass, zumindest hat es die IFF so angegeben, dass zum Finale der Damen 3.500 Zuschauer anwesend waren. Bei den Herren waren es knapp 3.000. Ich glaube, das war zum ersten Mal, dass bei einer Floorball-Veranstaltung in der Damenkategorie mehr Zuschauer da waren. Wobei, ich habe da nochmal sauber nachrecherchieren wollen und habe festgestellt, die Halle fast nur 3.100 Zuschauer. Also ich kann mir denken, dass da ein bisschen unsauber von der IFF nachgearbeitet wurde. Aber trotzdem, die Nachfrage in Chengdu war da, also gut für die World Games.
Ich habe tatsächlich ein bisschen in die Streams reingeguckt. Es waren aber schon relativ viele Zuschauer da, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, sie haben dieses klassische Ding gemacht und da waren auch Schulklassen und sowas am Start. Aber trotzdem, das sah nicht nach so komplett gähnend leeren Hallen aus, wie man das vielleicht schon mal gesehen hat, als irgendwelche, weiß nicht, weißt du so, wenn nicht in einer allergrößten Stadt irgendwie eine WM ausgetragen wurde an so einem Mittwochmorgen oder sowas, war ja immer gar nichts los in der Halle. So sah das gar nicht aus. Also ich war tatsächlich positiv überrascht, muss ich sagen. Ob es jetzt 3.500 waren oder nicht, sei dahingestellt, aber die Hallen waren weit ab von leer.
Und das nächste Spitzenfloorball-Highlight des Sommers war der Auftakt des diesjährigen Champions Cups. Und zwar haben die Teams der Nordstaffel gegeneinander gespielt. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz vorsichtshalber erklären. Also der Champions Cup wird ja so gespielt, dass die Meister bzw. Zweitplatzierten in zwei Divisionen im Viertelfinale gegeneinander antreten. Und zwar die Finnen bzw. Finninnen gegen die Schweden bzw. Schwedinnen und die tschechischen Teams gegen die Schweizer Teams. So ist es ein bisschen kürzer. Und das war diesmal so gepaart, dass TPS aus Finnland bei den Damen gegen Torgruppen ran musste und auch nicht ganz überraschend zweimal klar verloren hat, und zwar 3-10 und 11-5. Die andere Paarung bei den Damen war Pixbo gegen Classic. Das ging mit 6-3 und 8-5 auch relativ klar aus. Und die Ehre der Finnen konnten leider nicht einmal die Herren retten, weil auch bei den Herren sind die Schweden durchgekommen. Und zwar hatte es dann Storetta mit Nokian zu tun gehabt. Das ging mit 7-2 und 9-4 aus. Und ich glaube, ein kleines bisschen spannender war das dann doch zwischen Falun und Esport Oilers. 6-4 im ersten Spiel. Das zweite Spiel, soweit ich weiß, ging in die Verlängerung. Und dann gab es einen Penalty-Sieg Faluns. Also beim Champions Cup, was haben wir jetzt? Anfang September in der Champions Cup ist für Finnland schon mal vorbei.
Ja, beim Champions Cup Format finde ich ja immer ganz witzig. Das Format ist einfach, also man kann davon halten, was man will, ne? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, dass man quasi das eine Spiel 10-1 gewinnen kann und dann verlierst du das andere mit einem Tor oder sowas und dann geht's in die Verlängerung und dann wird's vielleicht noch entschieden. Also das Format ist auf jeden Fall einigermaßen abenteuerlich, finde ich. Gleichzeitig ist es ja schon irgendwie cool, muss man sagen. Also es ist ja egal, wie hoch der eine Verein den anderen wegklatscht im Hinspiel. Im Rückspiel, du musst nur mit einem Tor gewinnen. Also und dann halt klar. Und dann gibt's ja, glaube ich, eine Verlängerung und dann musst du die Verlängerung noch gewinnen. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass der Wettbewerb quasi bis zum Ende spannend bleibt. Wenn du diese Regel machen würdest mit Toren quasi, wie es im Fußball ja ist, dann wäre es ja sofort vorbei, weißt du? Also wenn du das eine Spiel so mit 11-3 gewinnst oder was weiß ich und du musst auch ganz anders spielen mit Empty Net und sowas. Deshalb, also, weiß nicht, ich finde den Modus nach wie vor ein bisschen merkwürdig, aber gleichzeitig finde ich ihn entertaining, wie man so schön sagt.
Und nicht nur der Champions Cup hat angefangen, sondern auch der Euro Floorball Cup, wobei der nicht nur angefangen, sondern der ist auch vorbeigegangen. Da auch wieder zur Erklärung, also der Euro Floorball Cup, das ist ja so die zweite Riege des europäischen Vereins-Floorballs. Wenn man das mit dem Fußball vergleichen würde, dann wäre das eine die Champions League und das andere wäre der ehemalige UEFA Cup oder wie mittlerweile Euro Floorball Cup, Euro Football. Wie heißt eigentlich jetzt die zweite Riege im Fußball?
Europa League, Jan. Europa League.
Europa League.
Nicht zu vergessen mit der Conference League, genau, weil das ist ja die dritte Liga.
Die hätte ich nämlich rausgehauen, aber die gibt's ja nicht im Floorball. Und genau, und da hätten eigentlich deutsche Teams teilnehmen dürfen, zwei, aber nur eins war dabei, und zwar die Damen vom MFBC Leipzig. Das war ein Auftritt, der war eigentlich sehr, sehr solide. Und zwar fand die Veranstaltung in Prag statt. und die Gegner kamen aus Norwegen, aus der Slowakei, aus den Niederlanden und aus Belgien. Und Leipzig hat sich mehr als ordentlich behauptet, den zweiten Platz mitgenommen. Gab nur eine 3-6 Niederlage gegen SF Grei, also gegen die Norwegerin. Den Rest hat man eigentlich gut pariert, vor allem das 2-1 gegen die Slowakinnen aus Kisucké Nové Mesto. Also würde ich mal sagen, richtig gute Arbeit. Und dann gab es natürlich auch eine Herrenkategorie, die war nicht so viel größer. Das waren 7 Teams, geteilt in 2 Gruppen. Ich habe das gerade so vor mir, weil ein bisschen unübersichtlich ist es schon. Also die eine Gruppe hatte dann 4 Teams, die andere 3 Teams. Dabei war Slowakei, Spanien, England, Norwegen, Polen, Ukraine und die Niederlande. Und nach dieser Gruppenphase gab es dann so einen kleinen Baum. Und im Finale dieses Baums stand dann Slevik, also die Norweger, gegen Tsunami Sahorská Bystrica, gegen die Slowaken. Und das ging mit 2-1 an die Norweger. Und wir waren ja so ein bisschen überrascht. Das ist ja wirklich um die Ecke von Weißenfels. Und ich meine, wo will man denn sonst einen Europapokal spielen, wenn nicht in Prag, wenn man aus Weißenfels kommt? Wir hatten bei Instagram bei Weißenfels angeklopft. Da hieß es, schreibt uns doch eine Mail. Dann haben wir eine Mail geschickt und es gab leider keine Antwort. Aber so ist es. Also hoffentlich schaffen wir es nächstes Jahr, dass wir 2 Teams haben, die das deutsche Floorball repräsentieren. Weil ich muss sagen, ich hatte dann schon so gewisse Fangefühle und habe es den Damen aus Leipzig sehr gegönnt, dass sie dort die Bundesliga repräsentieren und ihr da auch einen guten Namen machen. Wir haben auch mit dem Kollegen Svensson geplaudert, der Headcoach bei den Damen ist. Wir wollten so ein bisschen wissen, wie er das Turnier wahrgenommen hat. Und an sich soll das alles ganz passabel gewesen sein. Auch mit der Info, dass es nächstes Jahr vielleicht sogar so sein soll, dass auch schon in dieser zweiten Riege, also jetzt nicht Schweden, Finnland, Schweiz und Tschechien, sondern eben jetzt diese anderen Länder, dass auch dort die Top 4 Nationen, zu denen Deutschland gehören könnte, auch 2 Mannschaften stellen dürfen. Also bei den Damen auch noch 2 Teams, dann wären es insgesamt vielleicht sogar 4 Teams, die aus Deutschland zu einem europäischen Pokal hinfahren können. Ich finde, das ist der richtige Schritt. Das ist super, dass es endlich auch für die anderen Länder diesen europäischen Wettbewerb gibt, weil wir haben einfach viel zu wenig Geschichten zu erzählen. Was ich schwierig fand, war, also es fand praktisch absolut unkommentiert und unkommuniziert von der IFF statt. Also es ist schön, dass sie das so ins Leben ruft. Leider überschnitt es sich halt mit den World Games und deshalb bekam halt diese Veranstaltung überhaupt keine Präsenz im Netz. Und dann kann man sich auch nicht wundern, dass da jetzt nicht unbedingt großes Interesse langfristig entsteht. Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, warum ein Weltverband es nicht schafft, da seine Kommunikationsleute abzustellen, dass man das ein bisschen streut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es dann irgendwann auch gelänge, diese Wettbewerbe zu verzahnen, weil also mir kann jetzt niemand behaupten, dass der norwegische Meister oder der slowakische Meister oder auch der deutsche Meister nicht imstande wäre, ein ordentliches, meinetwegen Achtelfinale gegen irgendeine dritte finnische Mannschaft zu spielen. Vielleicht werden sie verlieren, aber zumindest habe ich es dann geschafft, dass ich tatsächlich einen paneuropäischen Wettbewerb habe, wo ich verschiedene Länder verzahne. Und ich glaube, das ist das, was Floorball nochmal gut täte, um sich halt als internationale, global relevante Sportart zumindest innerhalb Europas darzustellen. Und auch dem Weltverband, das muss ich noch nachlegen. Wir hatten ja damals dieses Interview mit dem Präsidenten der IFF, Philipp Schumann. Das ist ein Riesenproblem des Sachverbandes, ist es, internationale Sponsoren zu finden. Und wenn du halt keinen europäischen Wettbewerb hast, um zu sagen, ich bin eigentlich ein internationaler Verband, zumindest europaweit, kontinental, dann ist es auch schwer, Sponsoren zu holen, die irgendeine größere Relevanz haben. Also all das könnte man bauen, aber sei mal einfach geduldig. Ich versuch's mal zu sein und vielleicht gelingt nächstes Jahr der nächste Schritt.
Ja, ich stimme dir in fast allem uneingeschränkt zu. Das mit der Verzahnung ist, glaube ich, einfach schwierig. Also ich glaube, solange du dann nicht, ja, wobei lettische Teams hätten vielleicht schon so nach und nach mal eine Chance, ne? Aber ich glaube, wenn, dann würdest du halt eher gegen Teams gewinnen, die am falschen Ende der Tabelle sind in den Top 4 Nationen. Und die landen ja nicht bei diesem Champions Cup, weißt du? Da sind ja nur die Top-Teams. Und ich glaube, solange es so ist, dass du quasi mit 98%iger Sicherheit weißt, du fährst irgendwo hin, kriegst von der Top-Nation auf den Sack, und fährst wieder zurück, dann, also es haben ja beide Seiten nicht so richtig Interesse daran. Und es gibt im Floorball, im Vergleich zum Fußball, gibt es hier sowas ja auch kein Geld. Ich glaube, solange das quasi für alle unterm Strich Ausgaben hervorruft und keine Einnahmen erzeugt, wie du schon sagtest, mit Sponsoren könnte man da vielleicht entgegenwirken. Aber ich glaube, ja, ich glaube, die Verzahnung wird nochmal eine Herausforderung. Aber die Verzahnung ist ja eigentlich auch so Schritt 5. Und man muss ja fairerweise sagen, jetzt, dass es den Europacup überhaupt wieder gibt, ist ja quasi Schritt 1. Und dass es den wieder geben soll oder jetzt ja auch geben wird, finde ich tatsächlich richtig, richtig cool. Ich finde auch die Idee eigentlich überraschend smart, muss ich sagen. Also das einfach im Rahmen der Czech Open als Turnierformat zu machen, finde ich super clever. Die Ausrichter von der Czech Open, für die ist das wahrscheinlich ein Klacks. Noch einmal irgendwie zwei Turniere, also einmal Damenkategorie, einmal Herrenkategorie mit jeweils irgendwie 8 Teams oder sowas unterzubringen und vernünftig über die Bühne zu bringen, ist bestimmt überhaupt gar kein Problem. Und jetzt, um mal wieder den Vergleich zu machen mit Fußball, da wird ja viel drüber gesprochen, dass der Markt so ein bisschen übersättigt ist, gerade mit auch internationalen Vergleichen, ne? Also mit Champions League, dann hast du Europa League, dann hast du die Conference League, dann gab es jetzt ja die Club-Weltmeisterschaft im Sommer, dann hast du alle 2 Jahre Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, was auch immer, und dann hast du ja mittlerweile noch Nations League und hast du alles nicht gesehen. Also der Fußballmarkt ist ja mittlerweile super übersättigt, wenn man nicht kompletter Freak und da total hinterher ist. Im Floorball haben wir ja aber unfassbar wenig ernstzunehmende internationale Vergleiche. Jetzt kann man sich natürlich wieder drüber streiten, ist der Euro Floorball Cup ernst zu nehmen oder nicht, kann sich jeder selber überlegen. Aber wir haben ja fast gar keine Vergleiche auf Vereinsebene. Und ich glaube schon, dass die nochmal sehr unterschiedlich sein können im Vergleich zu dem, was die Nationalmannschaften machen. Also da spielen ja logischerweise nur die Spieler aus dem Land gegeneinander. Es kann ja aber durchaus sein, dass es irgendwie, weiß nicht, in Kopenhagen vielleicht einfach ein krasses Superteam gibt. Da, also Malmö ist um die Ecke, die irgendwie 10 Schweden im Kader haben, in Dänemark jedes Mal durch die Liga pflügen und vielleicht sogar mit Top-Nationen einigermaßen konkurrenzfähig wären. Oder halt auf jeden Fall vielleicht so Best-of-the-Rest-Club-Team in Europa. Aber sowas weißt du ja nicht, wenn du einfach nie diese Vergleiche hast. Deshalb, das finde ich super spannend, dass wir da jetzt zumindest mal so einen kleinen Vergleich auf Club-Ebene bekommen, was wir eben sehr, sehr lange gar nicht hatten. So, und dann machen wir auf das internationale Thema, oh, noch nicht den Deckel drauf, sehe ich gerade. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber eine Sache haben wir noch, was diese, ich habe es gerade schon angesprochen, eventuell 10 Schweden bei einem kopenhagischen Floorball-Verein, man weiß es nicht. Wir haben letztes Mal, glaube ich, über die IFF-Transfer-List gesprochen, dass es die momentan nicht gibt und dass es eigentlich das wichtigste Dokument ist, was man sich so im Sommer als ambitionierter Floorball-Fan angucken kann. Mittlerweile gibt's die wieder. Allerdings eigentlich ganz süß, ganz schlank einfach als Google-Doc, als geschütztes Google-Doc, muss man glücklicherweise sagen. Also man kann da nicht einfach irgendwas reinschreiben. Aber mittlerweile kann man eben wieder angucken, wer geht eigentlich wohin. Man kann das durchforsten nach Nationen und was weiß ich. Ihr könnt das finden unter floorball.sport, also einfach auf der IFF-Website und da ist es auch relativ oben gelistet. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Aber wie gesagt, es gibt jetzt wieder ein Dokument, wo man internationale Transfers nachvollziehen kann, wenn man das möchte. Wir reden später auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, wenn wir uns dann der Bundesliga und den diesjährigen Transfers widmen.
Und eine Ankündigung für den Oktober, und zwar vom 17. bis 19. findet die Six Nations Floorball Challenge statt. Und das ist ein internationales Turnier der Damen-Nationalmannschaften, und zwar aus Norwegen, Dänemark, Polen, Lettland, der Slowakei und Deutschland. Und dieses wunderbare Turnier findet in Naumburg statt. Und ich finde es super, dass es diese internationalen Turniere gibt, weil ich glaube, es sollte viel, viel mehr Events mit Nationalmannschaftsteilnahme, Nationalteamsteilnahme auf deutschem Boden geben. Kommen wir aber wieder so ein bisschen zurück mit diesem ewigen Hinterfragen dieser Standorte. Und ich weiß es nicht, ob Naumburg dazu führen wird, dass es um den Floorball-Sport herum einen Bass gibt, weil, also ich meine, wie viele Termine wird es in Deutschland geben, wo Nationalmannschaften auflaufen? Und dann haben wir diesen einen und er findet in Naumburg statt, weil es dort dieses Leistungssportzentrum gibt, das da angesetzt wurde. Weiß ich nicht. Was ist es schade? Geht es nicht anders? Was denkst du, Tillmann?
Ich bin mir auch nicht sicher. Und vor allem, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, als wir über Naumburg geredet haben und Länderspiele in Naumburg. Das Problem ist halt einfach, dass es in Naumburg keinen Verein gibt. Also, was heißt das Problem? Aber ein Problem. Und ich weiß, Weißenfels ist um die Ecke und das ist so ein bisschen, die holen sich sicherlich viele Ressourcen von da, aber es ist, sowohl was Volunteers angeht, als auch einfach mal Laufkundschaft, sag ich mal, hast du in Naumburg sicherlich deutlich weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also vielleicht, es kann gut sein, dass Floorball Deutschland quasi einfach versucht hat, einen Partner zu finden, der das Ganze ausrichten sollte. Da hat sich einfach niemand gefunden. Und dann ist halt so ein bisschen, ja gut, wenn es niemand machen will, dann nehmen wir halt die einzige Lösung, die wir haben. Und die einzige gute, einigermaßen manageable Lösung, sag ich jetzt mal, ist vielleicht Naumburg. Aber klar, die Optimallösung ist das sicherlich nicht. Ich würde es richtig, richtig cool finden, wenn die Vereine, die sowieso schon eine bockstarke Arbeit machen in der Bundesliga, also Holzbüttgen, Chemnitz, kleiner Fingerzeig an euch, wenn die sich vielleicht mal hinsetzen und sagen, so komm, das nächste, was irgendwie in Deutschland stattfindet, das richten wir einfach aus, weil die Ressourcen sind ja da. Ich weiß, die stecken schon immer ganz, ganz viel in ihre Bundesliga-Saison. Ich würde mir einfach wünschen, dass da dann quasi noch so eine Sache zusätzlich ausgerichtet wird. Und das ist, glaube ich, dann direkt ein deutlich coolerer Standort. Also gerade mit Holzbüttgen Bonn sind ja zwei richtig große Vereine auf einem Fleck. Und bei Chemnitz ist ja sowieso mehr oder weniger der komplette Osten von Floorball Deutschland, der da zum Zugucken hinfahren könnte.
Ja, aber damit wir nicht nur meckern, sondern bei der Vorbereitung auf die WM, die in Tschechien stattfindet Ende dieses Jahres, auch unterstützen. Also die Veranstaltung braucht auf jeden Fall Volunteers und die sucht der Dachverband auf jeden Fall. Also geht nach auf die Website floorball.de und dort findet ihr auch das entsprechende Formular und die Kontaktinformationen, um sich zu melden und bei Sachen wie Schiedsgericht, Hallensprecher, Livestream, Ball, Bandendienst und Co. auszuhelfen.
Volunteer sein ist eine richtig, richtig coole Sache. Also jetzt nicht nur auch mal, um Werbung zu machen, sondern also ernsthaft, ich war Volunteer bei den beiden U19-Weltmeisterschaften 2011 in Weißenfels und 2013 in Hamburg. Das war eine richtig, richtig geile Erfahrung. Also man kriegt da einen richtig coolen Einblick hinter die Kulissen, trifft coole Leute. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Macht das.
Und jetzt reisen wir so ein bisschen in die Welt hinein. Und zwar fand in Abidjan an der Elfenbeinküste der Africa Cup statt. Also die europäische Meisterschaft, die in Europa geplant und dann wieder nicht geplant wird. Die gibt's in Afrika natürlich, weil eine WM ist da natürlich immer so ein bisschen weg vom Schuss. Und in der Herrenkategorie nahmen teil Kamerun, Benin, Marokko und die Elfenbeinküste. Und bei den Damen tatsächlich nur die Elfenbeinküste und Kamerun. Und ich fand das deshalb so spannend, weil Kamerun, das waren die Sieger bei den Herren. Und ich glaube, bei den Damen hat die Elfenbeinküste gewonnen. Ja, genau, hat die Elfenbeinküste gewonnen. Und das Coole an der Sache ist, ich würde euch empfehlen, schaut euch mal, das ist irgendwo im Instagram-Feed der IFF drin, was für ein Mörderpokal die bitte haben. Also ich vergleiche das immer so gerne mit diesem deutschen Bundesliga-Pokal, also diese kleine kleine Fingerkuppel, die man da von Jahr zu Jahr rüberreicht. Die in Afrika, das Ding ist so groß wie der Stanley Cup. Also es ist ein Mörderding. Also es ist so groß wie diese eine Spielerin, die ihn gerade hält. Und da denke ich mir, könnte man fragen, wo sie den Pokal hier haben. Vielleicht kann man da ein paar irgendwie nach Weißenfels, Holzbüttgen, Bonn, Berlin und Co. Rüberschicken. Finde ich sehr motivierend. Wäre nicht schlecht. Hätte sich die Liga mal verdient.
Ja, man muss nur wissen, wie man viral geht. Ja. Hat auf jeden Fall in der Außendarstellung direkt geholfen. Okay, und dann haben wir zum Abschluss von der News-Sektion noch zwei kleinere internationale News. Und zwar, wir haben, glaube ich, irgendwann haben wir das mal angerissen, beziehungsweise du hast es angerissen. Es gibt ja immer den World Floorball Player, der im Dezember gewählt wird. Das ist ja immer eine sehr bedeutungsschwangere Auszeichnung, würde ich mal behaupten. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Ding einigermaßen Gewicht hat und dass es wirklich eine hohe Auszeichnung ist und auch eine mit einigermaßen Ansehen. Also nicht irgendwie random von wegen, ja, diesmal wird das der, weil den finden wir gerade gut, sondern dass da wirklich auch ein bisschen was dahinter steckt und das normalerweise eine verdiente Wahl ist. Und die IFF hat sich jetzt ja aber gesagt, wir wollen auch sowas haben. Es soll den Best Player der IFF jedes Jahr geben. Oder ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung ist. World Floorball Player ist es nicht. IFF Player of the Year soll es sein. Und der wird nicht im Dezember gewählt jedes Jahr, also Ende eines Jahres, sondern immer Mitte des Jahres, am Ende einer Saison. Was von beidem sinnvoller ist, kann man sich drüber streiten. Man kann sich auch drüber streiten. Jan, du hattest beim letzten Mal erzählt, die IFF hat sich da ja irgendwelche Kriterien ausgedacht. Also das ist ja nicht einfach eine subjektive Wahl, sondern scheinbar eine objektive Wahl, wo es irgendwie so und so viele Kriterien gibt, wer, wann, wie, wo, warum IFF Player of the Year wird. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die Auszeichnung ist draußen und geworden sind es bei den Herren. Überraschung, Justus Kainulainen, was eigentlich keine Überraschung ist. Ich glaube, das war völlig klar, dass er das werden wird. Ist ja auch amtierender World Floorball Player. Und bei den Damen ist es Vera Kaupi geworden. ist für mich jetzt auch keine riesige Überraschung. Ist eigentlich immer in diesem Dunstkreis auf jeden Fall Top 3. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob die Wahl nach oder vor den World Games Finals erfolgt ist. Wenn es danach war, könnte ich mir vorstellen, dass natürlich diese Goldmedaille, die Finnland geholt hat, da noch eine sehr gewichtige Rolle gespielt hat. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es vorher war. Dann hätte Vera Kauppi natürlich nochmal so ihr, also dann würde es ja in die nächste Saison zählen. Und dann hätte Vera Kauppi quasi auch direkt so ihren ersten quasi Stein markiert, um das vielleicht auch im nächsten Jahr wieder zu bekommen. Also mal gucken. Wie gesagt, IFF, Floorball Player of the Year, Justus Kainulainen und Vera Kauppi.
Also, Entschuldigung, ich wollte da nur kurz sagen, wie relevant diese Auszeichnung ist, das kann man wirklich hinterfragen, weil angeblich haben ja auch Medienvertreter abgestimmt. Also, ich weiß nicht, wie bei dir, aber mich hat niemand gefragt. Also, weiß ich nicht, was es taugen soll. Wo ich noch drüber gestolpert bin, ist, also überall, wo es die IFF kommuniziert hat, man sieht ja wirklich nur die Sieger, ne? Also, man sieht nicht die, da gibt es jetzt nicht irgendwie Platz 2, 3, 4, 5 bis 10. Und das, da haben sie sich das Leben wahrscheinlich einfach gemacht, weil ich weiß nicht, wie sophisticated so diese Wahl war, aber eigentlich ist das ja auch das Spannende daran und so schaffst du ja auch Reichweite, weil wenn du einfach nur einen Menschen nominierst, dann betrifft es hauptsächlich so die Leute, die sich halt davon begeistern lassen, aber wenn du halt weitere 9 Leute auf eine Liste bringst, dann reden halt die Leute aus dem Dunstkreis der Vereine und das Ganze hat halt ein bisschen mehr Leben, man fängt an zu vergleichen und ja, ist halt wieder so ein bisschen Haltbacken, aber ja, so ist es.
Ja, genau. Und auch, ich glaube auch deshalb, dass der World Floorball Player, der ja vom Indebandy-Magazinett gewählt wird, dass der einfach deutlich bedeutungsvoller bleiben wird, in den nächsten Jahren zumindest noch. Weil da hast du ja auch immer diese coolen Geschichten, dass Leute tatsächlich so Jahr für Jahr vielleicht die Liste so ein bisschen hochklettern, weißt du? Dann sind die irgendwie mal Top 10, Top 5, dann sind sie Zweiter, dann vielleicht nochmal Zweiter und dann sind sie endlich Erster und dann vielleicht sogar zweimal hintereinander oder was weiß ich. Also sowas finde ich, wie du schon sagtest, da kann man immer viel coolere Stories erzählen. Ja, mich erinnert das immer an diese Geschichte, auch wieder Parallele zum Fußball. Da gibt's ja seit Ewigkeiten den Ballon d'Or, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der ja auch super geschichtsträchtig ist und, glaube ich, eine extrem hohe Bedeutung hat. Und irgendwann hat sich die FIFA ja überlegt, nee, scheiße, wir wollen was Eigenes haben. Es gibt jetzt noch FIFA the Best. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so, ja, okay, cool. Ist zumindest immer mein Eindruck. So, und dann noch eine letzte News. Hat mich so ein bisschen unterm Radar erreicht, weil letztens eine Pressemitteilung vom FBC Kalmar so rausgegeben wurde, die, glaube ich, weiß gar nicht, um welche Personalie es da genau ging, aber irgendwie unten drunter stand, und Cheftrainer bei den Damen bleibt Martin Brückner. Und ich war so, Moment, was? Weil ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen in den letzten Folgen. Mein letzter Stand war, dass Martin Brückner aus Schweden zurückkommen wird und wieder nach Weißenfels gehen wird. Ob da als Coach oder einfach nur, weil er von da kommt und da wieder leben möchte, sei mal dahingestellt. Meines Wissens nach war es eher Letzteres als Ersteres. Aber zum einen stand da eben, bleibt in Kalmarsund und zum anderen stand da Cheftrainer. Und mir war beides so ein bisschen neu. Ich dachte, er war immer Co-Trainer bei Kalmarsund gewesen. Und da habe ich Martin einfach mal dreist geschrieben und ihn gefragt, Martin, ich habe das hier gelesen, was hat's damit auf sich? Und es ist tatsächlich so. Also Martin bleibt zumindest mal noch jetzt die kommende Saison in Kalmarsund und ist da mittlerweile auch Head Coach und ist das wohl auch schon ein bisschen länger, sagte Martin. Das war aber wohl ein bisschen kompliziert. Also meines Wissens nach, so wie ich ihn verstanden habe, gab es einfach quasi am Anfang eine gewisse Aufgabenteilung zwischen ihm und Victor Sheffield. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass da so ein bisschen diese Bezeichnung, die wir ja haben mit Head Coach und Coach oder Cheftrainer und Assistenztrainer oder was auch immer. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen da. Martin sagte mir, er war immer so ein bisschen für Spielphilosophie und Taktik und sowas verantwortlich. Und Victor Sheffield, mit dem er da zusammengearbeitet hat, war so ein bisschen für Teamführung. Und ich glaube, da kann sich dann jeder ausdenken, wer ist denn jetzt eigentlich Head Coach, wer ist da genau was. Martins Aussage nach waren beide mehr oder weniger gleichberechtigt und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verschoben, also schon im Laufe der letzten Saison. Aber, wie gesagt, wir haben einen deutschen Head Coach in der Damen-SSL mittlerweile, auch offiziell. Finde ich schon mal eine sehr, sehr coole Entwicklung auf jeden Fall. Zumal Kalmarsund ja auch nicht irgendein Verein ist, sondern die ja zumindest einigermaßen Ambitionen haben und ich denke mal wieder versuchen werden, unter die Top 4 zu kommen. Also das auf jeden Fall coole Geschichte aus meiner Sicht. Martin, viel Erfolg in der nächsten Saison. Wir werden das verfolgen und vielleicht an einer oder anderen Stelle ja auch nochmal drüber sprechen. So, dann hätten wir es mit unserer News-Sektion für heute geschafft. Und wie wir schon im Intro eingesprochen haben, haben wir noch einiges vor uns, was mit der Bundesliga zu tun hat, und gehen deshalb direkt rüber in WhatsApp Bundesliga. Und wir fangen an mit dir, Jan, als ehemaliger Commissioner der Extreme Floorball Open. Hast du ja immer Meinungen und bist immer interessiert an deutschen Sommerturnieren auf dem Großfeld. Deshalb würde ich einfach sagen, die Bühne gehört an der Stelle dir, weil da ist ein bisschen was passiert in den letzten Wochen.
Ja, weil es grundsätzlich immer viel zu wenige davon gegeben hat. Aber schön für den Sport in diesem Lande, dass es tatsächlich dieses Jahr ein bisschen anders war. 3 Großfeldturniere haben wir auf dem Radar gehabt, alle tatsächlich in Ostdeutschland. Ich hoffe, wir haben was übersehen. Und es gab noch ein paar andere in anderen Ecken, da dürft ihr uns gerne schreiben, aber offensichtlich haben sie uns nicht so erreicht wie die hier. Und zwar gab es die Leipzig Flower Open, den Renew Cup in Berlin, ich glaube organisiert von den Eisbären, ich weiß nicht, ob die Rockets da integriert waren, und den Sparkassen Cup, woanders als in Weißenfels. Und natürlich ist es so ein kleiner erster Hinweis, wegen dem Zaunfall, wo es in der Saison hingehen könnte. Ich fange mal mit dem Turnier in Berlin an, also mit dem Renew Cup. Dort gab es 2 Kategorien, die Herren und die Damen. Bei den Herren, auch in dieser Tabelle, die es da zur Verfügung gibt, da noch irgendwie, glaube ich, ein Spiel fehlt, waren die Verhältnisse relativ klar, weil Weißenfels und Berlin Rockets waren auf Platz 1 und 2. Danach kam Dessau, Bremen und die Eisbären Juniors. Das ist, glaube ich, noch nicht so erhellend gewesen. Spannender fand ich tatsächlich das Turnier in Weißenfels, also den Sparkassen Cup. Das war ja das erste Mal, dass der SC Potsdam sich auf, ich würde sagen, so einer Bundesliga-relevanten Bühne präsentiert. Und holla die Waldfee, also die Ergebnisse waren schon spannend. Also ein 4-5 Niederlage gab es gegen Weißenfels. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen Sieg gegen Leipzig irgendwo verbucht. Und dann halt eine Niederlage gegen die Schweizer, die zu Besuch waren. Also ich glaube, Potsdam hat da schon mal eine Ansage gemacht, dass man in dieser Saison nicht unbedingt gegen den Abstieg kämpfen will, sondern vielleicht tatsächlich an den Playoff-Plätzen kratzt. Und was auch noch ganz spannend war, waren die Partien in Leipzig, beim Leipzig Floorball Cup oder Leipzig Floorball Open, ich weiß nicht, was dann die letzte Benennung war, weil da ging es darum zu sehen, wie sich der SCDFK Leipzig schlägt. Und auch der muss sich auf keinen Fall verstecken. Es gab dort, und um Himmels Willen, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Turniere veranstaltet, macht mal eine Seite, wo die ganzen Ergebnisse zu sehen sind. Wir haben hier noch von MFBC dankenswerterweise Screenshots von den Stories gekriegt. Ich glaube, das ist so leicht suboptimale Übersicht. Aber es gab da schon ein Spiel am Freitag zu Beginn des Turniers, und da gab es einen Sieg des SCDFK gegen MFBC mit 3-2. Am Samstag war es dann so ein bisschen ausgeglichen. Mit dabei waren auch noch die Unihockey Eagles Dresden und die Floorfighters Chemnitz. Und nach der ganzen Gruppenphase gab es am Sonntag die Entscheidungsspiele, das Finale zwischen dem SC, der AFK Leipzig und Chemnitz. Und das gewann tatsächlich Leipzig mit 10-7. Also gleich Erfolg beim Vorbereitungsturnier. Und den Platz 3 holte dann der MFBC mit einem 5-3 gegen die Unihockey Eagles Dresden. So, also leicht zusammengefasst könnte man sagen, die Aufsteiger schlagen sich gar nicht mal so schlecht. Und die Favoriten, die stimmen, die kalibrieren noch ein bisschen, so ganz vereinfacht gesagt.
Ja, also mich haben gerade nach den Leipzig Floorball Open haben mich auch Nachrichten ohne Ende erreicht, so von wegen, boah, was ist los beim DFK Leipzig, spielen die nächste Saison die Meisterschaft mit, was passiert hier, was mit dem MFPC? Ich finde, man muss immer ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Vorbereitungsergebnissen. Also ich finde, man kann die schon einigermaßen bewerten, aber halt nur dann, wenn du das komplette Turnier geguckt hast oder zumindest einzelne Spiele und einigermaßen weißt, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Weil wir haben hier so quasi so 3 Sachen, die aufeinander prallen. Das eine ist immer noch einfach Ferien, wo man fairerweise sagen muss, wir sollten mittlerweile auf dem Level sein, wo wir hinwollen, ist es, glaube ich, so, dass Ferien irgendwann keine Rolle mehr spielen. Und dann ist es so, Leute, im August fangen wir so richtig an, da dürft ihr nicht mehr im Urlaub sein. Da müssen wir loslegen mit Vorbereitung, Testspielen in der Halle und so weiter und so fort. Da geht's richtig ans Eingemachte, um für die Saison fit zu werden und voranzukommen. In der Praxis ist das nicht so. Also es sind im August auch immer noch eine Menge Leute im Urlaub. Und ich muss auch sagen, bei dem, also da, wo wir mittlerweile mit Flowboy stehen, finde ich das jetzt auch nicht so wahnsinnig verwerflich, ehrlich gesagt. Irgendwann müssen die Leute ihr Urlaub machen und der August ist ein ganz guter Monat dafür. Das ist das eine. Das zweite ist, man weiß immer nicht, mit was für einer Herangehensweise diese Teams an Vorbereitungsturniere gehen. Also so eine Saison ist lang genug. Gut, jetzt ist Schriesheim raus, von daher sind es nur 20 Saisonspiele statt 22 bei den Herren. Aber die Saison ist lang, es sind eine Menge Spiele. Wenn man so ein bisschen weiß, okay, das ist quasi mein Stammkader für die Saison, dann kann man die Vorbereitungsturniere ja durchaus auch mal nutzen, um einfach Jugendspielern eine Menge Spielzeit zu geben. Und dann sind überraschenderweise die Ergebnisse natürlich nicht so gut, wie wenn du einfach deine Top 5, Top 10 oder was auch immer durchspielen lässt. Es ist auch häufig so, dass Teams überhaupt nicht auf zwei Lines runtergehen oder so in diesen Vorbereitungsturnieren, sondern auf Koste was wolle, wir spielen auf jeden Fall mit drei Linien durch. Hauptsache, alle kriegen ein bisschen Spielzeit, keiner verletzt sich, alle sind happy und so weiter. Von daher, so richtig Crunch-Time gibt's da häufig auch nicht. Und das ist das größte Ding, die Legionäre sind teilweise einfach noch nicht da, teilweise aber schon. Und wenn deine Legionäre seit irgendwie Juli im Training sind, weil die aus irgendeinem Grund früher gelandet sind und die Legionäre vom anderen Verein landen aber Ende August und steigen dann erst mit ein, so dann ist halt klar, welcher Verein den anderen welchen klar schlagen wird. So, deshalb, ja, good job an Potsdam und Leipzig, ist sicherlich kein schlechtes Zeichen, wenn man da mal ein paar Spiele gegen die Top-Teams gewinnt, dass die jetzt direkt besser sind als die ambitionierten Teams aus Leipzig oder Chemnitz, kann natürlich sein, würde ich sagen, ist noch zu beweisen. Also ich würde das jetzt nicht anhand der Vorbereitungsergebnisse festmachen.
Vor allem auch das, ich meine, wir kratzen uns so ein bisschen die Ergebnisse zusammen. Du weißt ja gar nicht, wurde da jetzt 3x15 gespielt oder wir waren eigentlich im Kader. Also diese ganze Information fehlen ja in irgendwelchen Spielberichten. Das wäre natürlich nicht schlecht zu haben. Wir bleiben aber noch mal kurz bei Potsdam. Ich bin bei Potsdam über zwei Sachen in den letzten Wochen gestolpert. Das erste war, es gibt Dauerkarten. Ich meine, warum nicht? Du bist erst in die erste Bundesliga aufgestiegen. Die Dauerkarte kostet aber 80 Euro. Und ich glaube, die rabattierte 55. Also ich bin großer Freund davon, Kohle in den Sport reinzuholen. 80 Euro, jetzt haben wir nicht 11 Heimspiele, sondern 10. Das ist ziemlich genau und präzise, sind das 8 Euro Eintritt pro Spiel für eine Dauerkarte, die eigentlich so eine Art Mengenrabatt bieten sollte. Stehe ich auf dem Schlauch oder ist es ein stolzer Batzen für Flowboy-Verhältnisse?
Ja, nö, bin ich bei dir, ist schon viel. Auf der anderen Seite, Potsdam spielt doch nächste Saison komplett in der MBS-Arena, oder nicht? Also ich ja, war da noch nicht, aber das dürfte vermutlich die beste Arena in der Liga sein, zumindest was ich so von Bildern gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob das dann auch mit entsprechend Catering und so ein bisschen mehr drumrum zugeht, als wenn du jetzt in der x-beliebigen Schulhalle bist, weißt du? Von daher weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich so super unangebracht finde. Ich kann schon einigermaßen verstehen, wie es zustande kommt.
Ja, und auch wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, wenn du sagst, es ist 8 Euro Eintritt für ein Spiel, ist natürlich lächerlich, aber es ist halt so, aus der Historie bedingt kennt man es, dass man da irgendwie 2 Euro mit eine 2-Euro-Münze reinwirft und dann darf man rein. Ne? Also ist eher, glaube ich, subjektiv. Und noch eine zweite Sache habe ich, und das finde ich schon, also wir wissen ja, dass es im Sommer schon die ersten ordentlichen Reibereien zwischen Potsdam und Berlin gab. Ja, ich glaube, der Judas-Transfer von Janne Markkonen ist, glaube ich, schreibt sich in die Annalen des deutschen Flowboys ein. Was ich jetzt noch relativ spannend finde, ist, Potsdam hat neue Trikots. Und ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, Tille, aber also das erste Trikot ist so ein pink-rot, also rot, pink, irgendwie so ein bisschen giftiger. Magenta könnte man es auch nennen. Sehr, sehr nah, auch mit diesen dunkleren Stellen, sehr, sehr nah dran an den Rockets und vor allen Dingen alle Elemente in Weiß. Das würde ich Ihnen noch, da würde ich sagen, guck mal, also Rot-Weiß, das sind ja die Vereinsfarben. Ne? Also du, kein Problem, ist geschenkt. Das zweite Trikot ist aber blau. Also es ist einfach ein blaues Trikot, also blau-weißes Trikot. Und ich meine, das sind ja die Farben von Berlin, also von den Rockets. Also wenn ich schon in meinem als Neuling in der Liga mit meinem Haupttrikot identisch bin mit meinem Lokalrivalen, warum nehme ich mir das als zweite Farbe? Die hat ja blau, soweit ich weiß, hat nichts mit SC Potsdam zu tun. Das ist halt so eine Akzent oder so eine Ergänzungsfarbe. Und die hat dann dieselbe Farbe wie Rockets. Also ich finde das, ich habe ja schon, ich habe mich nicht mit meiner Meinung hinter den Zaun gehalten. Ich finde es super, dass wir so eine richtige schöne Disrivalität haben, weil die fehlt uns schon seit längerer Zeit. Und ich tue, was ich kann, damit ich in die MBS Arena, und ich weiß nicht, wo das erste Heimspiel zwischen den beiden stattfindet. Ich freue mich ey, wie Bolle.
Aber ist das denn eine Geschichte, die nur dir aufgefallen ist, weil du dich in deinem Leben schon sehr viel mit Berlin-Trikots auseinandergesetzt hast? Oder bist du da noch in irgendwelchen Berliner WhatsApp-Gruppen, wo es direkt nach der Veröffentlichung heiß herging? Erzähl doch mal so ein bisschen.
Ja, sie haben das, also ich bin heute drüber gestolpert, ich habe es mir abgespeichert, hier steht, dass es vor einem Tag veröffentlicht wurde. Also es hat mich noch nicht erreicht, dass es jetzt in Berlin große Wellen geschlagen hätte, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Trikot-Nerd, weil ich da auch in der Vergangenheit für die Trikots verantwortlich war. Also es kann sein, dass ich darüber als erstes stolpere, aber ich finde es schon, also ja, anders gesagt, ne, wärst du jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga und du hast jetzt zwei Vereine in Hamburg und der eine steigt auf und macht seine zwei Trikots zur identischen Farbe wie die des Rivalen, dann haben wir natürlich ein paar richtig geile Memes draus. Also das ist schon, ich glaube, schon eine lustige Geschichte. Also ich bin mal gespannt, wie dann die Trikotwahl verläuft. Aber ja, na, ist ja nett.
Ja, schauen wir mal. Müssen wir uns nochmal raussuchen, ob wir vielleicht zumindest irgendwie mal gemeinsam, was ich schon mal überlegt habe, ob wir mal so ein Restream machen könnten oder sowas, weißt du? Ob wir uns gemeinsam mal hinsetzen, irgendein Bundesligaspiel gucken, vielleicht dann Rockets gegen Potsdam und dann einfach unseren Senf dazugeben. Vielleicht wäre das was Witziges.
Und wir filmen uns wie diese YouTube-Vollidioten. Wir filmen uns so Reaction-Video.
Ja, wir machen das einfach komplett live. Wir machen das nicht als Reaction-Video, sondern wir streamen das direkt auf Twitch. Wie so die coolen Streamer. Weißt du?
Ja, kann uns jemand nehmen. Medienrecht hat niemand.
Klar. Wollte ich gerade sagen, kann sich niemand beschweren. Und selbst wenn, ich glaube, die Medienrechte sind immer nur eine kurze WhatsApp-DM entfernt. Das ist nicht so das Thema, glaube ich. Kommt in die Planungskiste. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Dann, worüber wir auch sprechen müssen, Stichwort Streaming und so weiter, Professionalisierung der Liga. Freund des Podcasts David Reich hat sich bei uns gemeldet und hat, glaube ich, den Spielplan gesehen und war einigermaßen unzufrieden und musste sich seinen Frust von der Seele schreiben. Und ich kann ihn einigermaßen verstehen, gerade wenn man aus Chemnitz kommt und ich vermute den Holzbüttgen, dann geht es nicht ganz anders. Also wenn man wirklich versucht, das Ganze so nach und nach zu professionalisieren und seine Heimspiele professioneller zu machen und in fünftige Hallen zu gehen und solche Geschichten. Oder weiß ich nicht. Unter anderem, das ist jetzt aus der Sicht von Chemnitz, finden 4 von 10 Auswärtsspielen in irgendwelchen Schulhallen statt. Das ist natürlich so ein bisschen suboptimal. Dann ist David noch aufgefallen, dass es 2-mal in der Saison für Chemnitz 3 Heimspiele innerhalb von 7 Tagen gibt. Also du hast insgesamt 10 Heimspiele und davon sind 6 innerhalb von quasi 14 Tagen, wenn man so will. Und das hat mich so ein bisschen an meine letzte Saison mit Schenefeld erinnert, wo die Spieltage auch unfassbar unterschiedlich verteilt waren. Und ich bin mir gar nicht so sicher, woran das gelegen hat. Also zum Beispiel hatten wir so eine Phase, wo wir, ich glaube, das beste Beispiel war nach der Winterpause. Also wir hatten... wir hätten, glaube ich, vor Weihnachten noch ein Heimspiel gegen Schriesheim gehabt, haben da Heimrecht getauscht und so, von daher, da kann der Spielplan nichts für. Aber dann war es so, dass nach der Winterpause hatten wir erst, ich glaube, 4 Auswärtsspiele am Stück oder sowas. Und dann waren aber unsere letzten 4 Heimspiele zu Hause und davon war 1 ein Doppelspieltag. Also wir haben quasi über Weihnachten, haben wir unseren ganzen Zuschauern schon mal so eine Nachricht geschrieben, über unsere öffentlichen Kanäle, so nach dem Motto, ja, nach dem Jahreswechsel geht's dann für uns erstmal auswärts weiter. Wir sehen uns erstmal nicht wieder, aber dann wäre es super gut, wenn ihr euch irgendwie so ab Mitte Februar die nächsten 3 Wochenenden komplett blockt und immer in der Halle seid, weil da dürft ihr euch nichts anderes vornehmen, da brauchen wir euch. Und sowas ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Also wenn du versuchst, so Interesse an deiner Mannschaft bei deinen Zuschauern so über die Saison aufrechtzuerhalten und das aber überhaupt nicht gleichmäßig ist, sondern so krasse so Peaks and Valleys hast, weißt du? So, dann hast du mal 2 Monate, wo irgendwie kein Heimspiel ist. Dann verfolgst du dein Team so ein bisschen am Stream, aber dein Interesse schläft ein bisschen ein. Und dann im nächsten Moment musst du irgendwie Samstag, Sonntag in die Halle und dann nächsten Samstag direkt wieder. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, und sowas ist hier bei Chemnitz auch wieder. Ich weiß nicht, ob die Spielpläne alle so ein bisschen merkwürdig sind. Ich weiß auch nicht, ob da ein bisschen was getauscht wurde. Ich will da auch gar nicht irgendwie Floorball Deutschland den schwarzen Peter zuschieben und sagen, macht mal geilere Spielpläne, das überhaupt nicht. Aber auch hier, Chemnitz spielt am Anfang viermal auswärts und dann später im Laufe der Saison fünfmal heim am Stück. Das ist halt einfach ein bisschen merkwürdig. Und gerade unter diesem ganzen Aspekt Professionalisierung der Liga und so, und wenn man jetzt sagen will, Bundesliga ist ein geiles Projekt, was man vielleicht auch ein bisschen vermarkten will, vielleicht auch mal einen Sponsor bekommen will und sowas, dann kann ich das schon verstehen, dass das nicht so richtig cool ist. Gerade wenn man sich dann mal den Spielplan anguckt und feststellt, okay, dieses und jenes Spiel findet im Gymnasium XY statt. Aber es ist, will sich als professionelle Sportliga vermarkten. Da prallen so ein bisschen zwei Welten aufeinander, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch nicht hilfreich bei der ganzen Medienarbeit. Wobei ich dann gleich nochmal hinterfragt habe, ich kenne das noch aus RBB oder aus Berliner Zeiten, wo es dann hieß, ja, ich kann am Samstag nicht, da spielt Hertha. Wenn du, weißt du, wenn du so vier Wochenenden hast, was du vier Doppelspieltage zu Hause spielst, kannst du dem Journalisten sagen, ja, dann komm doch morgen. Und sag, wie morgen? Wir spielen schon wieder. Ja, wir spielen auch. Sorry, dieses Wochenende kann ich nicht. Ich bin fischen. Sag, kein Problem. Kommt doch nächstes Wochenende. Haben wir wieder noch zwei Spieltage. Also da kannst du natürlich so geballte Ladungen an Spielen, den niemand weglaufen kann, binnen drei Wochen. Aber so optimal ist es nicht so ganz. Ja, naja. So ist es. Ich bin übrigens auch noch über ein kleines journalistisches Fundstück gestolpert. Ich bin ja großer Elf-Freunde-Fan. Und in einer der Ausgaben waren so verschiedene Gespräche mit irgendwelchen Trainern oder Sportchefs aus dem Fußball. Und Markus Krösche, der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat sich dazu geäußert, wie er eine Mannschaft zusammenbaut, die natürlich aus verschiedenen Generationen bestehen muss, aber wo du natürlich auch durch alle möglichen Transfergeschichten Ausländer reinholen musst und wie so ein gesundes Gleichgewicht ist. Und ich fand, also bis jetzt war das so das interessanteste, konkreteste, was jemand so eine Mannschaftskomposition mal gesagt hat. Und ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel für Floorball übernehmen. Und zwar, ich lese das ganz kurz vor, das ist ein kurzer Absatz. Man sollte aus unserer Sicht nicht zu viele junge und nicht zu viele alte Spieler haben, weshalb wir uns an einer 30%-Regel orientieren. Ein Drittel aller Spieler sollte um die 20 Jahre alt sein, ein weiteres Drittel zwischen 24 und 27 Jahren und der Rest älter. Das ist uns genauso wichtig, wie auf eine gute Balance zwischen der Sprache und Herkunft Wert zu legen. Vier Spieler aus einer Nation sind eigentlich das Maximum, um Grüppchenbindungen zu vermeiden. Aber da sind wir nicht dogmatisch. Im Moment haben wir sechs Franzosen. Ja, also das ist dann vielleicht ein bisschen nicht so ganz treu geblieben der Linie. Aber es stimmt schon, dass diese Grüppchenbildung da natürlich schnell entstehen kann. Aber ja, also wenn man jetzt das für die Floorball-Bundesliga übertragen möchte, also mehr als vier finden ist zu viel. Also da vielleicht eine Grenze ziehen.
Ja, wobei der Trend ja tatsächlich scheinbar zu tschechischen Transfers geht. Aber sprechen wir gleich drüber. Beziehungsweise sprechen wir jetzt drüber. Und zwar hatten wir schon angekündigt, wir sind kurz vor Saisonstart der Bundesliga-Saison 2025-26. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und wir wollten noch einmal so einen kurzen Zwischenstand geben, wie es eigentlich aussieht, was so passiert ist in den Kadern. Zumindest jetzt nicht jede einzelne Kleinigkeit, aber zumindest die großen Sachen wollten wir einmal abdecken. Über Trainer haben wir schon gesprochen in der letzten oder vorletzten Folge. Und heute geht es so ein bisschen Richtung Spieler und Spielerinnen. Und es gibt so ein paar spannende und ein paar vielleicht nicht ganz so spannende Sachen. Womit wir einmal anfangen wollen, ist die Bundesliga der Herren. Und zwar würden wir euch zunächst einmal präsentieren, was aus unserer Sicht an Transfers, News passiert ist, entweder innerhalb der Liga oder von deutschen Spielern. Und die komplette Legionärsthematik würden wir dann danach noch einmal aufrollen. Bevor wir euch so ein bisschen so unsere Einschätzungen geben, wo vielleicht welcher Verein landen könnte kommende Saison und was uns so ein bisschen stört, was uns vielleicht auch kitzelt, solche Geschichten. Und zwar fange ich mal mit einer der größten News an, die aus meiner Sicht so dieses Jahr reingeflattert sind. Und zwar kommt Jonathan Heinz zurück nach Deutschland aus Schweden. Geht allerdings nicht zu Schenefeld, also dem Verein, wo er Floorball spielen gelernt hat, ist nicht ganz richtig. Er ist auch früher von seinem Jugendverein zu Schenefeld gewechselt, aber zumindest hat er da seine ersten Schritte auf der Bundesliga-Spielfläche gemacht, sondern geht stattdessen zum ETV Hamburg. Und das ist aus meiner Sicht ein richtig, richtig cooler Transfer. auf den ich richtig, richtig, richtig doll gespannt bin. Ich weiß, dass Jonathan immer so ein bisschen untergeht, wenn man über die deutschen Floorballer im Ausland spricht, weil sein Bruder einfach Jakob ist und der einfach einen unfassbaren Job macht bei Pixbo. Aber ich habe nochmal so ein bisschen nachgedacht und Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es gibt exakt 2 in Deutschland ausgebildete Floorballer, die jemals in der SSL gespielt haben. Und der eine ist Jakob und der andere ist Jonathan. Von daher, das ist schon eine unserer besten Exportwaren, die wir so hatten in den letzten Jahren, glaube ich, die zurück nach Deutschland kommt. Und ich bin super gespannt, was er beim JTV in der nächsten Saison mit der Bundesliga veranstalten wird.
Ja, ich glaube, der einzige Spieler, der mir noch einfällt, der zumindest dran gekratzt hat, war ja Mike Dietz. Aber der ist, glaube ich, in der Allsvenskan, war, glaube ich, das höchste der Gefühle. Ne? Ich glaube, in der Superliga hat er keinen Platz gefunden.
Ich meine auch. Ich glaube auch, dass er Allsvenskan gespielt hat, ja.
Ja, genau. Und ein Comeback gibt es auch nach Holzbüttgen. Und zwar kommt Leo Häfner zurück aus Bohemians oder wie auch immer der Verein jetzt diese Saison heißen wird. Das ist natürlich immer schön, wenn wir so einen Spieler haben, der rausgeht und vielleicht relativ kurzfristig auch wieder zurückkommt, um der Liga gut zu tun. Und vor allem auch Holzbüttgen, weil ich glaube, die werden erfahrenes Personal dieses Jahr dringend brauchen. Und den spektakulären Transfer von Jan Immakonen von den Berlin Rockets nach Potsdam, das hatten wir ja schon mal erwähnt, ich habe es heute auch schon mal angesprochen. Also auf die Geschichte freuen wir uns dieses Jahr sehr. Ich hatte übrigens heute ein Video gesehen, ist bei mir aufgeflattert. Kannst du dich erinnern, als Peter Schmeichel, also der Fußballtorwart von Manchester United, dann irgendwann zum Ende seiner Karriere noch gesagt hat, ich will doch noch mal eine Saison spielen, dann ist er zu Manchester City. Und da war doch diese furiose Szene, wo sie noch beim Eingang in die aufs Feld stehen und er sich mit allen abklatscht und ganz vorne steht, oh Gott, ich glaube Gary Neville steht da. Er guckt, schaut ihn an, zieht die Hand zurück, sagt, nee Junge, nein, du kannst nicht in der Stadt wechseln. Mal gespannt, wie dann die Spiele zu Ende gehen.
Ja, mal gucken. Flauber ja eigentlich ein ganz ganz freundschaftlicher Sport so normalerweise und Jana auch ein ganz freundschaftlicher Typ, glaube ich. Aber mal gucken, was da alles passiert. Genau, und dann haben wir noch einen Transfer und eine Verlängerung. Und zwar weiß ich gar nicht, ob der vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber Till-Robert Franke wechselt von Dresden nach Chemnitz. Ist jetzt natürlich nicht ganz die Kategorie wie Jonathan Heinz oder Leo Häfner, weil er einfach kein amtierender Nationalspieler ist, aber war trotzdem eine der zuverlässigsten und wichtigsten Offensivkräfte in den letzten Jahren immer von Dresden und ist aus meiner Sicht schon eine ziemliche Schwächung. Also war, glaube ich, immer so Top 2, 3, 4 Scorer und ich glaube immer der beste deutsche Scorer, wenn man die Legionäre jetzt mal rausrechnet oder zumindest einer der besten mit den Bonifatius oder so. Ja, auf jeden Fall, da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall ziemliche Schwächung für Dresden und gleichzeitig ziemliche Verstärkung für Chemnitz, würde ich behaupten, zumal er auch Rechtsausleger ist. Und eine Nachricht, die mich wirklich sehr überrascht hat, ist, dass Matthias Kikowski bei Chemnitz verlängert hat. Warum das so überraschend ist, für mich zumindest, einfach weil Legionäre aus der Güteklasse, sag ich jetzt mal, und in dem Alter normalerweise nicht in Deutschland bleiben. Also normalerweise machen die ein Jahr, wenn sie so ein bisschen vielleicht in einer kleinen Sackgasse stecken bei sich im Heimatverein. Er kommt von Klassik. Oder vielleicht irgendwie einfach mal Bock auf ein Abenteuer haben oder sowas in der Richtung. Aber dann geht's auch relativ schnell wieder zurück. Und Kikowski war für mich letzte Saison klar einer der besten Spieler der Liga. Also der hatte, glaube ich, so ein bisschen so eine Anlaufphase, in der er sich zurechtfinden musste. Aber gerade hinten raus, also in den Playoffs, hat er unfassbaren Floorball gespielt und ist ein richtig, richtig geiler Verteidiger, finde ich. Also macht kaum Fehler, so ein bisschen Quarterback-mäßig unterwegs. Hm. Ich mag dem super, super gerne beim Floorball-Spielen zugucken. Ich finde es richtig cool, dass Chemnitz geschafft hat, den zu halten. Gerade weil ich es immer schwierig finde, wenn du sagst, wir wollen quasi so ein bisschen Fanlieblinge heranzüchten, sag ich jetzt mal, und so ein bisschen so richtig krasse Spieler hier haben. Und dann sind die halt, also klar, identifiziert man sich vielleicht mit dem, aber nach einer Saison sind die wieder weg, dann ist es halt immer so ein bisschen, ja, okay. Aber der ist ja, also der, wie gesagt, geht jetzt in seine zweite Saison und ist, finde ich, ein Spieler, auf den man sich richtig freuen kann. Also da, good job an Chemnitz. Auf den bin ich auf jeden Fall gespannt in der nächsten Saison. So. Und dann würden wir einmal noch die Legionärstransfers abhandeln. Wie gesagt, da hat sich wieder mal relativ viel getan. Wir gehen hier strikt nach der IFF-Transferliste. Wir haben natürlich ein paar Infos noch in der Hinterhand. Wie gesagt, es geht nur darum, was steht auf der Transferliste. Das werden wir euch quasi gleich einmal zu Gemüte führen. Was nicht auf der Transferliste steht, sprechen wir auch noch nicht an, beziehungsweise wir reißen es vielleicht kurz ab, aber auf gut Deutsch, wir hatten keine Lust, bei 11 Bundesliga-Vereinen die Instagram-Profile zu durchsuchen und dann darauf zu hoffen, dass die alle dann Deals verkündet haben. Deshalb, wir nehmen leider am 3.9. auf, ist ein bisschen unglücklich, weil am der kommenden Woche, am Montag, wahrscheinlich nochmal eine Menge Transfers verkündet werden. Deshalb ist alles so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber wir wollten euch zumindest mal einigermaßen auf Stand bringen. Bei Weißenfels gehen eine Menge Spieler. Schon fix sind die Abgänge von Christas Barbris, Jekaps Kais und Sami Mikkonen. Meines Wissens nach gehen auch die verbliebenen beiden Finnen, waren es, glaube ich. Ein Finne? Finne und ein Tscheche. Kostrun und Kokkonen, die beiden gehen, genau. Zumindest habe ich so gehört. Wie gesagt, tauchen noch nicht auf der IFF-Transferliste auf. Und Weißenfels hat, glaube ich, schon 3 Neuzugänge, 2 Finnen, einen Letten oder sowas in der Richtung bei Instagram zumindest veröffentlicht, stehen auch noch nicht auf der IFF-Transferliste. Von daher mal schauen, wann die tatsächlich im Starte landen. Aber bei Weißenfels einiges am Kommen und Gehen. Dann beim Vizemeister gibt es 2 Abgänge. Atte Väisänen und Samu Liikolo stehen beide schon seit längerer Zeit fest. Und 2 Neuzugänge aus Finnland, nämlich Tuomas Saikkonen und Rasmus Nieminen. Also da quasi 1:1 Ersatz, wenn man so möchte. In Bonn habe ich auch gehört, dass es Abgänge geben soll, nämlich die beiden Finnen, die letzte Saison da gespielt haben, sollen wohl gehen. Also die beiden, Rope zähle ich nicht mehr als Finne, der ist mehr oder weniger eingebürgert, aber die anderen beiden sollen wohl gehen. Stehen auch noch nicht auf der IFF-Transferliste, von daher mal schauen. Aber es gibt auch 3 Neuzugänge schon, nämlich Mikael Kuikkonen und Topias Ruisla aus Finnland. Und dann gibt es einen Thomas Nyström aus der Schweiz. Vom Namen her vermute ich stark, dass es kein Schweizer ist. Vom Vornamen her könnte Tomasz sein, dann wäre es ein Tscheche. Der Nachname Nyström klingt für mich aber eher schwedisch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall noch ein Neuzugang aus dem Ausland. Bei Chemnitz gibt es bisher 2 Abgänge, Riku Kulmala und Juho Kivinen. Gerade Kivinen natürlich gewichtiger Abgang, letzte Saison zweitbester Scorer in der Liga gewesen, nur hinter Florian Weißkirchen und seiner Übersaison. Und als Ersatz 2 Zugänge, allerdings tatsächlich keine Finnen, sondern Tschechen. Freut sich Tomasz Novotný vermutlich, dass er Gesellschaft bekommt. Zum einen Milan Kubek und zum anderen ein Tscheche mit dem extrem deutschen Namen Daniel Kellermann. Bei Holzbüttgen sind bisher 3 Abgänge zu verzeichnen, nämlich Christoph Manur, Jusu Jilinen und Miska Ojala. Meines Wissens nach wird da quasi einmal die komplette Ausländerriege ausgetauscht. Auch der nächste Finne, mir fällt sein Name gerade nicht ein, ist aber auch egal, ist nächste Saison nicht mehr da, wird meines Wissens nach auch gehen. Da gibt es vermutlich Neuzugänge. Ich habe nicht ganz im Kopf, was da auf Instagram passiert ist und was nicht. Es steht auch noch nichts auf der Transferliste. Also auch hier müssen wir mal schauen, was passiert tatsächlich zum ersten Spieltag und was passiert nicht. Bei Dresden gibt es 3 Zugänge aus Tschechien. Da darfst du gleich einmal einhaken, Jan. Nämlich Jan Dvorak, Michael Strachota und Marek Mandler. Und es gibt einen Abgang, nämlich Roberts Blumbergs, der zurück nach Lettland geht, meines Wissens nach. Was relativ gewichtiger Abgang ist, muss man, glaube ich, sagen. War die letzten 3 Saisons bei Dresden und relativ deutlich einer, 2 Saisons? 3 Saisons? Bin mir nicht sicher. 1 von beidem. Und relativ deutlich einer der besten Torhüter der Liga. Und dann gibt's noch ein paar andere Abgänge, die auf der IFF-Transferliste nicht auftauchen werden. Aber einmal der Vollständigkeit halber. Till Robert Franke haben wir gerade schon angesprochen. Niklas Kunert, auch einer der tragenden Säulen bei Dresden, wechselt zum DHFK Leipzig. Und Lars Richter war die letzten 2 Saisons der Backup hinter Roberts Blumbergs. Der geht auch, beziehungsweise ich glaube, er macht eine Floorball-Pause. Also wenn nicht einer der genannten Tschechen ein Torhüter ist, dann hat Dresden da aktuell noch ein ziemliches Loch auf der Position und hat ziemlich Federn gelassen in der Transferphase. Also mal schauen. Aber Jan, beim Stichwort Marek Mandler musst du, glaube ich, einmal einhaken.
Ja, über den Namen bin ich tatsächlich gestolpert, weil Marek kenne ich natürlich noch aus der Zeit, als er zuletzt für Dresden gespielt hat. Und was mich auch noch überrascht hat, ist, dass er vom Verein SSK Future transferiert wird. Und soweit ich weiß, ist der Verein SSK Future vor, was haben wir jetzt, 2013, so 12 Jahre her sein, da wurde der Verein aufgelöst. Weil das war damals so ein Überfall in Tschechien und dann gab es da so einen Skandal mit einem Spieler, mit einem Trainer, Funktionär, der Spieler sexuell belästigt hat. Und dann ist dieses ganze Konstrukt ineinander gefallen. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich durch ist. Und Marek hat ja in den letzten Jahren eine überragende Karriere als Trainer gemacht. Er war ja, glaube ich, einer der Mitcoaches von Tatran, hat tschechische Meisterschaft gewonnen, auch den Champions Cup. Also ist ja Champions Cup-Sieger, wenn man so will. Und war auch bei Bohemians oder bei Karlovy Vary als Trainer dabei. Kann sein, dass jetzt, wo diese zwei Vereine fusionieren, dass da etwas Freizeit entsteht und dass er deshalb nach Dresden geht. Also sollte er da auch als Trainer engagiert sein, um der Truppe auch so ein bisschen Stabilität zu geben, dann fände ich das, glaube ich, ganz hilfreich für die Eagles.
Ja, genau, da haben wir uns vorhin ja kurz drüber gesprochen, was das eigentlich für ein Transfer ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das quasi eher ein Trainertransfer ist und Trainer muss man nicht transferieren, aber dass er vielleicht einfach für die Regionalliga noch auflaufen will oder sowas in der Richtung.
Das kann sein.
Und dann eher den Trainerjob oder so Sportchef oder sowas will vielleicht. Wir werden das alles sehen. Wir haben, was das angeht, keine Hintergrundinfos. Was Hintergrundinfos angeht, du darfst eigentlich direkt weitermachen, Jan. Und zwar gibt es nämlich noch zwei Neuzugänge bei den Berlin Rockets aus dem Ausland. Und zwar zum einen Luca Invernizzi aus der Schweiz und einen gewissen Oliver Doyle Anderson oder Anderson, ich bin mir nicht sicher, der vom Namen her aus Australien kommen könnte, aber aus Schweden wechselt.
Ja, ich glaube, es wird tatsächlich ein klassischer Anderson sein. Ein schwedischer Anderson. Hat in der, glaube ich, ersten Division gespielt, ist so ein technisch rustikaler Verteidiger, vielleicht so eine Regisseurrolle. Ich habe mitbekommen, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung für Berlin ist. Ich meine, Berlin braucht ja jemanden in die Defense. Das war ja zuletzt eher mittelprächtig. Und ich glaube, da wird er helfen. Vielleicht noch so ein bisschen unsicher, was ich gesehen habe, aber insgesamt, glaube ich, sehr hilfreich. Ich glaube, die wichtigste Verstärkung, und die sieht man bei den Transfers eben nicht immer so gut, bei den Internationalen, ist der neue Coach. Und zwar ist es Peter Malina. Das ist ein tschechischer Trainer und ich würde sagen, das ist so ein jugendlicher Jansson-Verschnitt. Also das ist jemand, der wirklich absolut verrückt nach Floorball ist, der sehr quantitativ arbeitet, sehr empirisch, sehr viel mit Analysen und versucht, Taktik wirklich aufs Granularste zu zerbröseln. Und was ich bis jetzt mitbekommen habe, sind die Jungs sehr, sehr positiv angetan. Und in Berlin ist es nicht einfach, Sympathien als Trainer zu gewinnen. Und das hat Peter, soweit ich weiß, geschafft. Und deshalb glaube ich, ist es sehr hilfreich. Und die Rockets werden, glaube ich, jemanden, der sehr kreativ ist, der die Mannschaft und die Stärken und Schwächen sehr schnell lesen kann, auf jeden Fall brauchen.
Spannend. Also tatsächlich auf den Trainerpositionen ja echt eine Menge Bewegung kommende Saison. Zwei Vereine haben wir noch, die sich auf der IFF-Transferliste verewigt haben. Das eine ist Potsdam. Die warten, glaube ich, einfach bis zur kompletten Transfer-Deadline, weil die haben ja schon im Juni, glaube ich, verkündet, dass sie irgendwie 4-5 neue Spieler haben oder sowas. Und es steht auch seit Juni schon fest, dass die beiden Nieminen-Brüder gehen werden. Auf der IFF-Transferliste steht bisher nur exakt ein Abgang, der von Veti Nieminen. Sein Bruder steht noch nicht drauf, Jona. Und es stehen keine Neuzugänge drauf. Also mal gucken. Ich gehe davon aus, dass sie die alle auch noch offiziell transferieren werden. Mal schauen, ob sie das in den Fristen hinbekommen. Und beim DHFK Leipzig stehen drei Neuzugänge aus Finnland auf dem Plan. Das eine ist Finn Höfer. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend und ist auch kein Legionärstransfer. Das ist der Jugendtorwart, der beim DHFK ausgebildet worden ist und nach einem Auslandsjahr in Finnland wieder zurückkommt. Super krasses Talent. Könnt mir vorstellen, dass der direkt eine Stammposition bekommt in der Bundesliga bei denen. Und außerdem kommen zwei Finnen, nämlich Juuso Suotula und Jussi Hakala. Also Juuso und Jussi, nicht zu verwechseln. So, ich weiß, dass wir nur so ein bisschen Namen runtergeradet haben und dass Namen auch fehlen. Wir werden das Ganze noch updaten und euch dann in der kommenden Folge, also in der Oktoberfolge, einmal quasi noch vervollständigen, euch sagen, was wir hier noch nicht aufgenommen haben, was noch passiert ist. Ich habe jetzt nicht irgendwie erzählt, welcher Spieler kommt eigentlich von wo, weil natürlich alle Vereine immer zu sagen, ja, wir haben hier einen krassen Transfer, da war irgendwie Topscorer, dritte Liga oder was weiß ich, oder hat schon erste Liga gespielt, hat da irgendwie 10 Spiele gemacht, 2 Punkte, was auch immer. Also es versuchen ja immer alle ihre Neuzugänge gut aussehen zu lassen. Und ich habe jetzt auch von einigen Leuten schon gehört, so von wegen, ja, wir haben richtig Scouting gemacht diese Saison und wir haben auf jeden Fall die richtig guten Neuzugänge. Also wir wissen, dass unsere Finnen wirklich was können und das ist nicht so Schuss ins Blaue, wir gucken mal, was dann am Ende bei uns landet. Ob sich das bei allen bestätigt, mal gucken.
Genau. So, und jetzt können wir natürlich versuchen, dieses Teilnehmerfeld schon so ein bisschen zu gliedern in vielleicht Favoriten, vielleicht so ein Mittelfeld, vielleicht die unten sind. Das ist natürlich nicht so einfach, aber wir können es ja probieren. Ich muss sagen, ich habe lange drüber nachgedacht und manchmal, du hast es ja gesagt, wir haben jetzt so eine Transferliste und es reicht halt, wenn zwei Finn kommen, die dann vorne einfach mal so 40 Tore liegen lassen und dann bist du woanders, halt bei Holzbütten, da wurden ja auch zwei Finn jetzt genannt mit Jona Heiskanen und Jarno Penzikala, das sind jetzt die zwei, die da irgendwie bei Instagram aufgetaucht sind, die jetzt auch vielleicht nicht so ganz in der Liste sind. Was ist das? Also was machen die nächstes Jahr? Ne? Schießt jeder von denen seine 30, 40 Tore und ist Holzbütten dann irgendwie auf dem dritten, vierten Platz? Oder sind die Jungs eher defensiv mittelbegabt und dann hat Holzbütten wieder Startschwierigkeiten wie letztes Jahr? Sehr, sehr schwierig einzuteilen. Ich fange mal so ein bisschen unten an. Also die Teams, wo ich glaube, so ein Umbruch stattfindet oder man jetzt noch nicht wirklich die Schritte oder Maßnahmen hinbekommen hat, die jetzt darauf hindeuten, dass man da jetzt anschließen kann an dieses ganze Wettrüsten, was bei den anderen stattfindet. Das sind bei mir Schenefeld, Berlin und Dresden. Ich glaube, Dresden ist da von dieser ganzen Hin- und Herwelle am meisten betroffen. Das mit Blumbergs ist natürlich sehr, sehr schwierig und auch noch mit den anderen Spielern. Ich weiß nicht, ob da noch was hinterherkommt. Gut, Hulic wird natürlich auch immer jünger. Also insofern
wird immer besser.
Er wird immer besser und immer jünger. Also wird das vielleicht noch was. Berlin, schwieriges Thema. Ja, ich glaube, dass da der Trainer sehr viel rausholen kann. Schweiger kommt ja auch, also der zweite Schweiger kommt ja noch dazu. Also es kann eine gute Truppe werden, wenn sie zusammenwachsen. Und Berlin war eigentlich, hatte die besten Jahre eigentlich in Situationen, wo man davon ausgegangen ist, okay, jetzt wird's richtig hart. Und dann hat die Mannschaft eigentlich am besten performt. Also warum nicht? Schenefeld ist für mich eine ganz große Überraschung, weil du bist jetzt weg als Cheftrainer nach vielen Jahren. Das muss ich dann natürlich neu finden. Große Zugänge, von denen jetzt habe ich auch nichts gehört. Also ich glaube, das ist so der Bereich, der dann wahrscheinlich hinten herlaufen wird. Dieses Mittelfeld, ja, wahrscheinlich Bonn. Ich denke, dass Potsdam und Leipzig da unten nicht mit viel zu tun haben werden, weil einfach diese Verstärkungen da schon sehr solide sind. Dazu vielleicht noch Chemnitz. Ja, ich meine, wenn viel Fluktuation da ist, das kann auch nach hinten losgehen. Ja, lässt sich schwer raten. MFBC ersetzt ja 1-1, könnte man sagen. Die Mannschaft wird auch ein bisschen reifer. Ja, wenn ich jetzt 10 Euro hätte und ich müsste auf eine Mannschaft dieses Geld legen, ich würde gerne noch abwarten, wie sich der Trainerstab bei Hamburg neu aufstellt. Das würde mich noch interessieren, weil ich glaube, die Mannschaft hat, glaube ich, ich will nicht sagen, dass sie mentale Schwierigkeiten hat, das nicht, aber es ist halt so ein bisschen Dortmund-Syndrom ab und zu. Da braucht man jemanden, der halt diese Mannschaft irgendwie kittet und ihr immer wieder neue Energie gibt, weil eigentlich ist es ja eine coole Truppe. Jetzt mit Heinz hat sie natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Power. Also ich könnte mir vorstellen, dass Hamburg da oben mitspielen wird und wenn Weißenfels halt so nachrüstet, wie sie es meistens tun, dann würde ich wahrscheinlich Hamburg und Weißenfels oben vermuten. So. Das habe ich lange, lange so ein Netz gesponnen, weil es halt so schwierig ist. Was denkst du?
Ich fange das mal andersrum an. Ich mache das mal von oben nach unten. Und zwar, meine Top 4 sind für nächste Saison Hamburg, Weißenfels, Bonn und Chemnitz.
Machst du sie so aufgeräumt, oder was? Du hast so eine Tabelle, ja?
Ja, klar. Entschuldigung. Also, Moment, nicht 1 bis 4, sondern ich sag, die Top 4 sind Hamburg, Weißenfels, Bonn, Chemnitz. Reihenfolge sei dahingestellt. Wer von denen welchen Platz belegt, ist wurscht. Aber das sind meine Top 4. Hamburg, ich glaube, denen wird Jonathan richtig, richtig gut tun. Trainerfrage ist ein großes Fragezeichen, hast du komplett recht. Ich glaube trotzdem, dass die ihr Scheiß ja einigermaßen abhaken werden. Und der Kader von Hamburg ist einfach so krass gut. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, die haben mit Birger Detlefsen, Paul Dall und Jonathan Heinz drei unfassbar gute linke Verteidiger, die du eigentlich, also ich weiß gar nicht, was die machen, wenn die auf zwei Lines runtergehen. So, ist dann einer von den drei auf der Bank oder spielt dann einer von den Flügel oder Center oder wird einer komplett umfunktioniert? Also solche Fragen sind das schon bei Hamburg, die sich stellen müssen, habe ich das Gefühl. Das ist unterm Strich, wenn man das einigermaßen gemanagt wird, natürlich eine sehr, sehr gute Sache und keine schlechte. Weißenfels haben seit Jahren relativ gute Legionäre, von daher, die werden da sicherlich wieder gute Leute angekarrt haben, haben die stabilste Spielphilosophie, muss man glaube ich einfach sagen, aller Bundesliga-Vereine. Ich mache mir keine Sorgen um die, die werden es auf jeden Fall unter die Top 4 schaffen. Bonn Ich glaube nicht, dass Floppo nächste Saison eine großartig schlechtere Saison haben wird als dieses Jahr. Also es gibt ja immer dieses Thema so Regression to the Mean. Wer weiß, ob er wieder 100 Scorerpunkte macht. Aber selbst wenn er ein Drittel schlechter ist als letzte Saison, macht er immer noch 70 Punkte. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis. Und das mit dem Trainerstab in Bonn finde ich sehr, sehr spannend. Also zum einen macht der bisherige Coach ja weiter. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Joel Heine ist ja bei Holzbürtgen gegangen, ist jetzt aber Co-Trainer in Bonn. Also das ist jetzt erstmal eine Menge Trainerqualität, die da an der Bande versammelt haben. Also zwei ehemalige beziehungsweise aktuelle Headcoaches, die auch beide schon internationale Erfahrungen gemacht haben. Also so von Rang und Namen her würde ich sagen, sind die ziemlich, ziemlich gut aufgestellt in Bonn. Und Chemnitz, ja, also wir haben es gerade schon angesprochen, Verlängerung von Kikoski. Ich vermute mal, dass die, was die Transfers angeht, auch wieder ein gutes Auge haben werden. Müssen mal gucken, ob sie Kivinen ersetzt bekommen. Aber der Trainer da geht auch in seine zweite Saison. Ich glaube, die werden wieder unter den Top 4 landen. So, meine Mittelklasse-Vereine sind der MFVC Leipzig, Potsdam und Schenefeld. Schenefeld sehe ich komplett andersrum wie du. Also, das wollte ich vorhin noch ansprechen. Von kurzer Side-Fact. Von den 11 Bundesliga-Vereinen, die wir nächste Saison haben, sind tatsächlich nur noch 2 Vereine nicht auf der internationalen Liste vertreten mit irgendwie Legionäre kommen, Legionäre gehen und so weiter und so fort. Und das sind nur Schenefeld und Hamburg. Das finde ich schon wirklich, wirklich krass, dass 9 von 11 Vereinen...
Wie bitte? Ach so.
Schriesheim, ja, Schriesheim, ja. Also finde ich schon wirklich, wirklich krass, dass mittlerweile 9 von 11 Vereinen irgendwelche internationalen Transfers tätigen. Und das sind jetzt ja auch keine Transfers von wegen, wir haben zufällig einen Studenten aus dem Ausland an Land gezogen. Weißt du, das ist ja, wobei bei Berlin bin ich nämlich nicht ganz sicher. Aber zumindest bei 8 von denen sind das ja gezielte Transfers. Das finde ich schon relativ krass, muss ich sagen. Schenefeld ist für mich einfach unfassbar stabil. Also bei denen hat sich am Kader im Vergleich zu letzter Saison fast nichts geändert. Klar, neuer Headcoach, aber da ist es ja auch so, das ist ja eine interne Lösung mit Tobi Kahnert. Der war auch die ganzen letzten Jahre mit am Start. Das ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie eine komplett neue Person, die irgendwie völlig andere Sachen auf einmal wollen würde. Selbst wenn man ein bisschen Taktik ändert oder was weiß ich, da bleibt im Wesentlichen, glaube ich, das meiste gleich. Ich glaube, denen tut die Stabilität gut und ich glaube, die machen nächste Saison noch einen Schritt nach vorne. Jetzt, wo ich mir meine Liste angucke, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich den MFVC Leipzig underrated habe und bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum ich es getan habe. Tut mir leid, liebe Leipziger, aber die Liste ist jetzt, wie sie ist. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Und Potsdam, ich glaube, wenn du dir 5, 6 Legionäre holst und einer von denen ist Markkonen, dann musst du schon irgendwas gewaltig falsch machen, um da nicht unter den Top 8 zu landen. Von daher, das ist so ein bisschen zwangsläufig. Dann habe ich meine Spielen gegen den Abstieg-Kategorie. Da schließe ich mich dir mehr oder weniger komplett an. Das eine sind für mich auch die Berlin Rockets. Wir haben jetzt ja viel über Legionäre gesprochen, aber die haben ja auch ganz, ganz viel Qualität verloren, abseits von Janne Markkonen. Also zum Beispiel Hannes Thun hat ja seine Karriere beendet. Ich glaube, Freddy Bonk auch, wenn ich richtig informiert bin.
Nee, der spielt noch weiter.
Der spielt noch, okay. Aber Hannes Thun und Fabio Witte auf jeden Fall. Ja. Also auch so Leute, die jetzt nicht so krass im Rampenlicht standen wie irgendwie Vincent Jordan, Janne Markkonen oder so, aber direkt in der Reihe dahinter super wichtig waren, sind auch nicht mehr da. Deshalb, boah, da wird Berlin, glaube ich, einiges kompensieren müssen. Und Dresden habe ich ähnliches Gefühl, die haben so viel Qualität verloren, also auch sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Ich glaube, das wird schwierig, das aufzufangen. Muss man allerdings auch dazu sagen, ich unterschätze Dresden seit Jahren, sag immer, dass sie gegen Abstieg spielen, am Ende sind sie Sechster oder so. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass sie dieses Jahr Vierter werden. So, und dann ist es dir vielleicht aufgefallen, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe das nicht so gut eingeteilt, wie du es dir vielleicht am Anfang gedacht hast. Ich habe einfach 2 komplette Wildcards, die habe ich gar nicht einsortiert. Und das sind Holzbüttgen und der DHFK Leipzig. Ist natürlich ein bisschen Cheating, aber ich weiß auch nicht, wie ich Holzbüttgen einsortieren soll. Also ich finde, bei denen könnte tatsächlich alles passieren. Zum einen ist die komplette Legionärsfraktion von denen weg und gerade Christoph Manur war letzte Saison schon super wichtig für die. Also der hat ganz, ganz, ganz viele wichtige Scorerpunkte gemacht. War aus meiner Sicht der Spieler neben Nils Hofferbert letzte Saison. Die sind alle weg. Da muss man dann erstmal gucken, wie die neuen Legionäre sind. Dann, klar, Leo Heffner kommt wieder. Das ist eine krasse Verstärkung. Aber dann ist Holzbüttgen auch sehr, sehr darauf angewiesen, dass diese ganze gute Jugendarbeit, die sie haben, auch tatsächlich haben, muss man einfach sagen, dass da so ein paar Leute den nächsten Schritt machen. Ob das immer so schnell passiert, wie man sich das vorstellt, steht auf einem anderen Blatt. Und die haben ja auch einen neuen Coaching-Staff. Also da hat sich quasi einmal alles ausgetauscht und das habe ich das Gefühl, kann in jede Richtung gehen. Also ich habe das Gefühl, die könnten Dritter werden, sie könnten aber auch Neunter werden. Und beim DHFK Leipzig für die habe ich einfach irgendwie noch kein Gefühl. Das mag ein bisschen an mir liegen, haben auch richtig, richtig gute Jugendarbeit, haben sich scheinbar gut verstärkt mit Legionären, aber auch da, ich kann es irgendwie noch nicht so richtig greifen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine enge Saison werden wird. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie super klare Ausreißer nach unten geben wird. Klare Ausreißer nach oben vielleicht schon. Also wenn einfach irgendein Team 3 bestialisch gute Finnen organisiert hat, dann sind die wahrscheinlich ziemlich weit oben am Start. Was mich immer so ein bisschen nervt, ist, dass man, also klar, die Saison ist spannend, aber ich habe das Gefühl, die ersten 3-4 Spieltage kann man eigentlich nur damit zu verbringen, so ein bisschen Finnen-Watching zu machen. Und erstmal zu gucken, wer ist eigentlich wie gut? Was sind das hier eigentlich für Teams? Wie kristallisiert sich das eigentlich alles raus? Und ich finde, gerade am Anfang einer Saison ist es immer so ein bisschen mühsam, weil es sind halt alles irgendwelche Namen. Also man muss erstmal wirklich lernen, die Leute auseinanderzuhalten und so. Also ich finde es schade, dass quasi jedes Jahr so eine krasse Rotation gibt und so viele neue Spieler da sind und so viele Spieler von vorher, die ja auch nur eine Saison gemacht haben oder so schon wieder weg sind und man sich auf so super vieles wieder neu einstellen muss. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was irgendwie die krassen Stories sind, die ich erzählen kann. Abgesehen halt von denen, die wir sowieso schon angesprochen haben, weißt du? Und die beziehen sich ja eher auf Spieler, die zurückkommen aus dem Ausland oder dann mal mit Kikoski auf die ein oder andere Verlängerung, die man hinbekommt.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du nennst. Also wenn jetzt jedes Jahr die Fluktuation so ist, dass sich an die Spieler gar nicht gewöhnen und nicht wirklich eine Bindung entsteht und der Liga dadurch halt eine gewisse Emotionalität fehlt, weil wenn du die Teams nicht kennst und wenn du dich darauf freust, dass zum Beispiel dieser eine Spieler, der euch letztes Mal 3 Tore geschossen hat, letztes Jahr, der ist dieses Jahr wieder da, mal gucken, wie sich die Abwehr damit auseinandersetzt. Wenn es einfach solche Reaktionen, solche Geschichten einfach nicht gibt, dann tut es natürlich der Liga weh, weil in anderen Sportarten ist es ja nicht so krass, dass du so viel Fluktuation hättest. Ja, das stimmt, das ist natürlich auch nochmal ein Fakt. Naja, also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall, das werden wir tun, eine etwas präzisere Tabelle aufsetzen, wenn wir vielleicht dann den Deadline Day, wenn wir den hinter uns haben und dann vielleicht ein bisschen besser übersehen können, wohin die Liga geht.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir müssen auch noch unser Tippspiel vom letzten Jahr auswerten, ist mir aufgefallen. Insgesamt nach Tippspielen steht es ja 1-0 für mich. Von daher mal gucken, ob du mit der letzten Saison gleichziehen kannst. werden wir vielleicht auch auf Instagram posten. Da kann man sich wieder ein bisschen dran aufhängen. Kleines vielleicht, weil das dann wahrscheinlich Arbeit für unseren Grafiker ist und der bist du, Jan. Von daher, wir schauen mal, ob du dafür Zeit findest. Nur weil du es gerade gesagt hast, einen richtigen Deadline-Day gibt es ja nicht. Ich weiß, dass du es so verwenden wolltest, weil quasi, also nächste Woche Montag ist quasi die Deadline für alle Transfers, die am ersten Bundesliga-Spieltag, also Das ist 13., 14., 9., die da spielen sollen. Aber Transfers getätigt werden können tatsächlich bis 15.01. oder sowas. Also mal gucken, was da alles noch nachkommt. So, aber wir müssen unbedingt noch über die Damen sprechen. Das wird zwangsläufig ein bisschen kürzer, einfach weil es bei den Damen viel, viel weniger Transfers gibt und logischerweise auch weniger Teams. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Damensaison nächste Saison unfassbar spannend. Und ich finde auch, dass die deutlich coolere Stories hat Stand jetzt als die Herrenbundesliga. Weil wir haben es gerade schon angesprochen, bei der Herrenbundesliga ist aktuell ganz vieles, okay, wir gucken uns mal den ersten Monat an, wir gucken mal, welche Legionäre sind eigentlich wie gut und dann überlegen wir uns mal so ein bisschen, wer die Titelfavoriten sein könnten, wer dann vielleicht oben steht, wer vielleicht nicht so gut performt und so. Also die Stories bei den Herren werden sich, glaube ich, erst ergeben, aber das wird halt eine Weile dauern. Und so die ersten 4-5 Wochen ist halt die Story so ein bisschen Roulette, wir gucken mal, wer eigentlich wie gut ist. Bei den Damen, erstmal zu den Transfers vielleicht, da gab es nämlich auch einiges, was relativ spannend war. Und zwar, der Branchenprimus, muss ich ja noch was sagen, MFBC Leipzig, die scheinen mit einer kompletten Saison, wo sie kein einziges Spiel verloren haben, nicht so ganz zufrieden gewesen zu sein. Die haben nämlich gleich auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Das eine ist so halb zugeschlagen, sag ich mal. Nicht, weil Hanna Götze keine gute Spielerin ist, sondern einfach, weil sie vom MFBC kommt und einfach aus der Schweiz zurückwechselt. Aber war vorher schon eine richtig, richtig gute Stürmerin. Die wird in der Schweiz sicherlich nicht schlechter geworden sein. Also das auf jeden Fall krasser Neuzugang für die Damen vom MFBC. Und hier gab es tatsächlich auch einen internationalen Transfer. Eine gewisse Kua Koki aus Finnland, die beim Euro Floorball Cup auch schon gespielt hat und da gar nicht so verkehrt aussah am Schläger. Also ich denke, das wird auf jeden Fall auch eine Verstärkung sein. Dümten wird meines Erachtens nach nächste Saison auch wieder eine deutlich größere Rolle spielen. Sie haben zwar einen Abgang mit Riana Mina König, Aber sie haben auch zwei richtig, richtig gute Neuzugänge. Das eine ist Lena Best. Die muss ich wahrscheinlich nicht irgendwie großartig vorstellen. Wahrscheinlich die deutsche beste Spielerin aktuell. Eine von den zwei deutschen besten Spielerinnen. Zu anderen kommen wir gleich noch. Ja, geht wieder zurück nach Dümpen und war in den letzten Jahren mit Titelgarantie, muss man sagen. Also sie haben ja die letzten drei deutschen Meisterschaften geholt, wo Lena Best bei Dümpen gespielt hat. Und Lena Backhus kommt aus Schweden zurück, ihres Zeichens Torhüterin, und war meines Erachtens nach immer so ein bisschen underrated, was den Erfolg von Dümpen in der deutschen Liga angeht. Also damit Dümpen aus meiner Sicht wieder einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, werden auf jeden Fall aus meiner Sicht wieder ein richtiges Wörtchen mitreden wollen im Kampf um den deutschen Titel. Und dann haben wir noch Bonn, die auch zwei richtig starke Neuzugänge klar gemacht haben auf dem Transfermarkt. Zum einen kommt Elena Bröker aus dem Ausland wieder, ist ja auch in Bonn ausgebildet, von daher, das ist einfach nur eine Rückkehr. Und zum anderen, und jetzt kommen wir zur aus meiner Sicht aktuell anderen besten deutschen Spielerin aktuell, Theresa Weppler-Alt kommt nach zwei Saisons in der NLA in der Schweiz zurück nach Deutschland, spielt aber nicht bei Dümpen, wo sie vorher gespielt hat, oder irgendwo anders, sondern geht zu Bonn. Und das sind einfach zwei amtierende Nationalspielerinnen, auch klare WM-Kandidatinnen für die WM im Dezember, muss man glaube ich sagen. Und damit wird Bonn sicherlich auch nochmal einen großen Schritt in die richtige Richtung machen und jetzt noch klarer in diese Kategorie Top 4, Top 3, vielleicht sogar Final-Aspirantinnen oder sowas hervorstoßen. Und wir haben noch gar nicht über die TV Piranhas Hamburg geredet. Da gibt's meines Wissens nach keine größeren Zugänge und ich weiß auch nicht von vielen Abgängen. Ich weiß, dass Jessica Schulz aufhört, auch amtierende Nationalspielerin, also sicherlich kein unwichtiger Abgang, aber eben nur ein Abgang und nicht irgendwie drei auf einmal oder sowas. Wie gesagt, ich denke, die Lady Piranhas Hamburg werden auch wieder ein wichtiges Wörtchen mitreden wollen, was die Vergabe des Titels angeht. Ich glaube, diese vier Teams werden sich von Anfang an wirklich streiten um den Bundesliga-Titel und ich glaube, das könnte richtig, richtig, richtig spannend werden in der Bundesliga. Und darunter wird es dann wahrscheinlich geben Berlin, Wernigerode, Weißenfeld sehe ich da aktuell auch eher in diesen unteren vier und die Neuzugänge aus Chemnitz. Da bin ich auch gespannt drauf, wer sich da wie durchsetzt. Da gibt's, glaube ich, auch coole Stories zwischen Weißenfels, die jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Richtung Top 4 vorstoßen wollen, Wernigerode mit ihren jungen Talenten, Chemnitz, die erste Saison in der Bundesliga machen. Also ich glaube, die Damen-Bundesliga wird nächste Saison richtig, richtig cool. Bin ich gespannt drauf.
Ja, wir hatten ja auch bei den Damen-Vorbereitungsturniere, die waren ja meistens so eine Kategorie, die auch bei den Cups dabei waren, die ich vorhin vorgetragen hatte. Da, aus den Ergebnissen kann man sich so ein bisschen zusammenkleben. Also die Dümpner Füchse, die waren beim Renew Cup ungeschlagen auf Platz 1 vor Wernigerode, Weißenfels und Floorball BB. Dann hat es wieder beim Sparkassen Cup ein Duell Weißenfels gegen Leipzig gegeben, ganz klar ein 7-1 Sieg für Leipzig. Und dann gab es auch noch zwei Vorbereitungsspiele zwischen MFBC und Chemnitz und die gingen jeweils relativ deutlich mit 11-4 und 11-1 für den MFBC aus. Und also für mich trennt sich das so ein bisschen in vier Blöcke, würde ich sagen. Also es wird meiner Meinung nach ein Zweikampf um Titel zwischen Dümpen und MFBC, weil die beiden einfach so aufgerüstet haben und sich nochmal so stabilisiert haben, dass es mich überraschen würde, wenn da noch jemand reinrückt. Man darf nicht vergessen, Pauline Baumgarten ist auch noch bei Leipzig rein. Ich weiß nicht, ob sie die Saison auch so spielen
stimmt,
wird.
Stimmt, habe ich komplett vergessen. Hast recht.
Ja, ja. Ob sie die Saison spielen wird oder ob es jetzt nur für den Europacup war. Aber wenn sie Saison spielen wird, dann ist da natürlich auch nochmal ein bisschen Offensivpower dabei. Dann dahinter würde ich so diesen Block Bonn, Wernigerode oder Hamburg sehen. Und dahinter tatsächlich so dieses Duo Chemnitz-Weißenfels. Bei Weißenfels hat ja auch noch Carla Bendorf verloren. Das sind halt immer so Persönlichkeiten. Ich glaube, Andrea Gerdes spielt, glaube ich, auch nicht mehr. Jetzt unabhängig davon, ob die jetzt irgendwie 50 Punkte die Saison machen, das ist natürlich Routine und Stabilität, die extrem wichtig ist, wenn du halt so eine schwierige Saison hast, wo du versuchst eher so dieses Tempo mitzuhalten und wenn die dann weg sind, dann ist es super schwierig, sich zu halten. Und ich würde es mir sehr, sehr wünschen, dass es Berlin endlich schafft, da mitzugehen. Und ich habe einen ganz großen Respekt, dass sie auch die Bundesliga die ganze Zeit auch mithalten. Die Mannschaft, die Truppe, die wächst auch. Also eigentlich ist es eine sehr positive Entwicklung in Berlin. Sieht man halt noch nicht so ganz in den Ergebnissen in der Tabelle. Und ich glaube, auch dieses Jahr wird Berlin wahrscheinlich dazu verdammt sein, auf dem letzten Platz herumzudümpeln. Vielleicht gibt es da ein paar spannende Zweikämpfe mit Chemnitz und Weißenfels, weiß ich nicht. Aber so stelle ich mir so ein bisschen die Gliederung bei den Damen vor.
Ja, kann ich, glaube ich, tendenziell mitgehen, was das angeht. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es. Die Folge wieder lang genug geworden. Ich hoffe, sie ist trotzdem einigermaßen kurzweilig. Wir melden uns wieder bei euch. Wir wissen noch nicht so hundertprozentig wann. Der nächste Freitag im Oktober oder der erste Freitag im Oktober wäre der 3.10. Vielleicht hängen wir aber noch eine Woche dran, um einfach so ein bisschen mehr Material zu sammeln für die nächste Folge. Das wäre dann der 10.10. Ihr werdet es erfahren. An einem der beiden Tage wird auf jeden Fall eine neue Folge rauskommen. Bis dahin melden wir uns vermutlich nochmal mit unserem Tippspiel, also haltet da die Augen offen, was unser Instagram angeht. Und ansonsten wäre es das, glaube ich, von meiner Seite. Jan, letzte Worte?
Ja, Klassiker. Hinterlasst uns mal ein paar gute Bewertungen in jedem Podcatcher, den ihr nutzt, und habt einen gesunden und erfolgreichen Start in eine spannende Saison 25/26.
Yes, wir sind gespannt, wir bleiben dran. Bis demnächst. Ciao.
Ciao.